So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend im Kepler-Salon. Sie haben sich nicht für den Gastgarten entschieden, sondern für einen Diskussionsabend. Ich gratuliere Ihnen dazu, wir haben ja auch ein wirklich wichtiges Thema und ich darf Sie heute durch diesen Abend begleiten. Der Kurs des Vatikans zurück hinter das Konzil von 1963, das ist unser Thema heute. Ein Thema, das gewählt wurde, weil es in Oberösterreich einen aktuellen Anlass gab, sich diese Frage zu stellen. Sie erinnern sich, vor etlichen Wochen sind die Wogen hochgegangen. Es sollte einen Weihbischof Gerhard Maria Wagner in Oberösterreich geben und es hat ihn dann doch nicht gegeben. Und warum es ihn nicht gegeben hat, da sagt man, einer der Gründe dafür wäre, dass es in der Kirche zwischen denen, die vor das Konzil und die hinter das Konzil wollen, Auffassungsunterschiede gibt und dass die eine Gruppe sich gegen die andere durchgesetzt habe und daher wir jetzt vor der Situation stehen, dass wir gar keinen Weihbischof haben und erwarten, was als nächste Etappe in dieser Geschichte uns geboten werden wird als Nichtbeteiligte. Ich kann das als Frau ja tatsächlich so sagen, an den Entscheidungsprozessen. Will die Kirche zurück hinter das Konzil von 1963? Das betrifft nicht nur dieses kleine lokale Scharmützel, wenn man so will, um einen Weihbischof Wagner. Da geht es ja auch um andere Fragen. Wenn Sie die Medien verfolgen, dann haben Sie alles mitbekommen, was über Papst Benedikt berichtet wird. Die Fragen, wie er sich bei seiner Afrika geäußert hat zum Thema AIDS. Sie kennen Aussagen zum Thema Islam, Sie kennen Aussagen zum Thema evangelische Kirche. Alles das sind so Punkte, die sich zusammensammeln und dann diese Frage stellen lassen, gehen wir denn zurück hinter einen Status, der schon einmal anders war. Die beiden Herren, die heute eingeladen sind, um diese Frage mit uns zu diskutieren, höre ich Sie stöhnen, Herr Dr. Winkler?
Nein, ich sitze nur so auf diesem komischen Stock. Aber sitze so.
Also wenn Sie stöhnen Sie jetzt wegen Ihres Rückens
und nicht wegen der
Kirche.
Kreuzwehtuten, weil ich schlecht sitze.
Okay, also ich stelle Ihnen den Herrn Dr. Winkler gerne vor. Dr. Hans Winkler, Jahrgang 1942, das darf ich sagen, denn das ist bei unserem Thema, wo wir so mit einer Jahreszahl agieren,
ja,
vielleicht nicht ganz.
Begrüße Sie.
Also ich bin Jahrgang 62, ich war nicht einmal den Windeln entwachsen, als das Konzil stattgefunden hat. Wenn man Jahrgang 1942 ist, dann hat man das ja schon ganz anders mitbekommen und anders miterlebt, deswegen sage ich das auch dazu. Steirer, wie man am Akzent noch immer ein bisschen hören kann. Sagt man da überhaupt Akzent? Innerösterreichisch schon?
Schon,
okay.
Also ich höre die Oberösterreicher auch.
Von seiner Ausbildung Jurist und dann eigentlich ein ganzes Berufsleben lang Journalist, vor allem im innenpolitischen Bereich und eigentlich auch mit großer Treue bei der Kleinen Zeitung engagiert in verschiedenen Positionen, auch als Ressortleiter. Und auch über mehrere Jahre der Chef der katholischen Journalisten Österreichs. Und neben ihm Dr. Richard Picker, vielen bekannt, denke ich, durch Fernsehauftritte, wo sie ausgestrahlt werden in ganz Österreich. Sie gelten ja, würde ich sagen, so ein bisschen auch als eine Art von Rebell in der Kirche. Sie sind Jahrgang 1933, also noch einmal ein Stück mehr noch miterlebt, was 1963 im Zweiten Vatikanum passiert ist. Sie waren damals Priester, waren das bis 1970 und sind dann Psychotherapeut geworden und üben diesen Beruf auch heute noch aus, haben geheiratet. Haben Familie gegründet und haben sich, denke ich, zeitlebens an dieser Schnittstelle Theologie, Psychotherapie, Kirche auch sehr intensiv engagiert. Meines Wissens auch einmal beim sogenannten Kirchenvolks, begehren. Ja. Bei der Initiative Kirche sind wir. Die beiden Herren werden heute mit uns zu diesem Thema sprechen. Darf ich Ihnen gleich zu Anfang eine Frage stellen, die Sie mir bitte nicht böse auslegen, aber ist dieses Thema ein Thema der älteren Herren?
Wahrscheinlich, also wenn ich ins Publikum schaue und wenn ich uns anschaue, wahrscheinlich schon, nicht?
Also ich glaube schon.
Ja? Ja.
Ich glaube schon. Es gibt nicht viele Leute, die wissen, was ein Konzil ist. Und ich bin oft eingefahren, weil ich zu jemandem gesagt habe, denk an das Konzil. Er hat gesagt, an was? Ne? An was aus? Und da sieht man, dass man wirklich altersmäßig in eine Entfernung geschoben wird. Und wenn Sie die großen agierenden Personen des Zweiten Vatikanischen Konzils anschauen, die kennt überhaupt niemand. Wer kennt den Kardinal Leercaro zum Beispiel oder den Ottaviani oder so? Sind halt gestorben, ne? Und sind dahin.
Mhm. Aber ich muss, man kann es auch anders sehen. Man kann sagen, es ist halt vielen auch selbstverständlich geworden, als ein Teil der Kirchengeschichte, das ist jetzt immerhin 50 Jahre her, und ist vertraut oder nicht vertraut, wird gekannt oder nicht gekannt, wie vieles andere, das halt schon weit zurückliegt. Das scheint ja vielleicht nur uns, jetzt sage ich wirklich, seien Sie mir nicht böse, uns Älteren, ist etwas, was vor 50 Jahren stattgefunden hat, vertraut, als ob es heute wäre, als unsere Geschichte. Für jüngere Leute ist das halt auch ein Teil dessen, was einmal gewesen ist, von dem sie ein bisschen was erfahren haben, ein bisschen was rezipiert haben, vieles nicht mehr. Und was ihnen selbstverständlich geworden ist und was ihnen auch nicht, glaube ich, auch gar nicht problematisch ist, weder mit Vor- und Zurück- und
Dazwischen. Wenn es noch immer so heftiger dann diskutiert wird, dann war das offensichtlich eine Zeit, die sich mit großen Gefühlen verbunden hat. Was waren denn die großen Gefühle, um die es vielleicht im Grunde heute noch immer geht bei der Diskussion?
Es war eine Vision. Eine wirklich weit über die Kirche hinaus, die Gesellschaft erfassende Vision. Vielleicht die letzte große, wo die Kirche federführend war. Und es war die Kennedy-Gruschow-Zeit, das darf man nicht vergessen. Ne? Und es war die Berliner Mauer noch nicht gefallen. Es war alles noch vorher. Und wir wussten noch nicht ganz genau, wie das ausgehen wird mit dem Kalten Krieg. Und es war vor allem der Schock nach dem großen Pius dem XII. Das war ja mythologische Figur als Papst, eine Art Super Parseval, so irgendwie. Und dann kommt dieser wagelerte, dickliche Bauer Giovanni der 23. Ich weiß noch genau, dass wir als junge Studenten gelacht haben, wie wir den gesehen haben und gesagt, na typisch Kirche, so einen Mann wählen sie jetzt. Ne? Das ist uns zwar schnell vergangen, aber das war wirklich der Schock. Mhm. Und dann ist losgegangen. Und was ich so toll, was ich wirklich gut finde, ist, dass es mit der Liturgie angefangen hat. Mit genau dem Punkt, von dem jeder Christ was verstehen kann. Hätten die was anderes gehabt, dann wäre es hochwissenschaftlich geworden. Und die Liturgie konnte jeder
mitreden. Liturgie hat geheißen Landessprache?
Hat geheißen Landessprache, hat geheißen schlankere Liturgie, hat geheißen Kelchkommunion, da war Linz überhaupt sehr aktiv, hat geheißen neue Leseordnung, dass also größere Abschnitte der Heiligen Schrift verlesen werden, hat natürlich geheißen Mitbeteiligung des Gottesvolkes an der Liturgie, also mehrere Ämter, nicht der einsame Pfarrer an der Spitze, und hat geheißen ein neuer Kirchenraum, was die ganzen Kunsthistoriker auf die Palme befördert hat in 2 Minuten. Das war der Sieg des Volksaltares, der eigentlich ganz von selber passiert ist, und des Friedensgrußes. Das hätte ja überhaupt niemand geglaubt, dass der Friedensgruß sich so mühelos bis in die kleinsten Gemeinden verbreitet.
Außer in Windischgasten, da gibt es ihn noch nicht.
Bitte?
In Windischgasten, da gibt es ihn noch nicht.
Das finde ich schrecklich, dass es den dort gerade nicht gibt.
Also ich halte das, was Sie jetzt gehört haben, halte ich für die klassische Verengung dessen, was das Konzil bedeutet hat und bedeutet. Das ist natürlich, das ist wie sozusagen ein barlowscher Hund. Konzil ist Liturgiereform. Ist sie natürlich, wird alles, ist nicht bestreitbar, erleben wir jetzt seit vielen Jahrzehnten, und hat die hat sicher viel Leben gebracht, gar keine Frage, ist ja, ist ja im Wesentlichen nicht zu diskutieren. Ich glaube, das viel tiefergehende war, dass die Kirche aus der Frucht von Denken, in den, das während des Krieges schon entwickelt worden ist, von österreichischen Denkern auch, Geistlichen, Mauer, Strobel, solchen Leuten, und im weltweiten Kontext von französischen Theologen oder in Deutschland von Karl Rahner, der uns allen ein Begriff ist, dass was da vorgedacht worden ist, dass das dann in einer ganzen Skala von kirchlichen Bereichen und Denkbereichen durchexerziert worden ist. Und ich würde das nennen Zeitgenossenschaft. Also sozusagen wir, die Kirche, steht, wie es im ersten Satz von Gaudium et Spes heißt, die Kirche stellt sich hinein in den, das wandernde Gottesvolk stellt sich hinein in die Weltgeschichte und wandert mit sozusagen mit der Gesellschaft und ihren Problemen, ihren Nöten und nimmt die als ihre eigenen. Und das scheint mir das wirklich Interessante zu sein und das auch Bleibende, das ja nicht mehr revidierbar ist. Der Prozess geht ja weiter. Darum halte ich ja, unsere Fragestellung für falsch. Und für
na, können wir nicht einmal das bleiben?
Nein, ich möchte sonst komme ich nicht mehr dazu.
Das ist überhaupt keine Verengung. Ich möchte Sie aufmerksam machen. Das ist eine starke Geschichte, diese Verengung zu bezeichnen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Die Liturgiegeschichte.
Was ich da erzählt habe, ist keineswegs eine Verengung.
Ist ein Aspekt aus dem Ganzen, der natürlich, weil uns allen, weil das einzige operationelle sozusagen ist.
Nein, darf ich Ihnen sagen, wieso es keine ist? Da kommen wir gleich weiter.
Ja, ich zähle die mal aus und dann kommen Sie wieder dran.
Die Moderatorin bin allerdings wieder dran.
Ja, aber ich kann. Aber ich muss.
So einfach geht das nicht, wie Sie glauben, ne?
Also
vielleicht bleiben wir kurz einmal bei dem Begriff, vergessen wir das nicht, der Zeitgenossenschaft, weil das ist ja eigentlich der Punkt, an dem sich jetzt auch die Kritik aufhängt, dass man sagt, die Kirche ist eben nicht mehr in der Zeitgenossenschaft, sie ist überhaupt nicht dort, wo die Menschen sind, sie beschäftigt sich mit irgendwelchen Dingen, die ihr aus der Binnenlogik interessant erscheinen, aber Zeitgenossenschaft ist sie nicht mehr, sonst würden die Leute ja nicht austreten und dahin sein, oder?
Ja, das ist, weil die religiöse, das ist ein eigenes Kapitel mit der religiösen Erfahrung. Aber es hat mit der Liturgie auch in Deutschland begonnen. Romano Guardini hat mitten im Ersten Weltkrieg vom Geist der Liturgie geschrieben und das hat er 300.000er Auflauf gehabt und ist in den Tornistern der Soldaten gefunden worden. Und es ist ein Rückgriff auf eine uralte spirituelle christliche Erfahrung, dass im Gottesdienst findet sich die Identität der Kirche. Natürlich gibt es eine Zeitgenossenschaft, das stimmt schon, haben Sie schon ganz recht. Aber dass das auf die Liturgie zugegangen ist, das ist vollkommen klar.
Aber könnte es auch sein, dass Sie jetzt als Priester, der ja Liturgie tatsächlich auch zelebriert hat, in dem Punkt auch eine besondere Sensibilität haben und das daher als viel wichtiger empfunden haben als der damalige Jus-Student Hans Winkler?
Als Psychotherapeut mindestens so, weil ich, also aus heutiger Einsicht natürlich, weil diese, ich weiß ja nicht, ich kann jetzt keine Zahlen sagen, aber diese wirklich großen, durch die vorkonziliare Liturgie verhunzten, belasteten und missleiteten Menschen. Man muss ja mal die Liedtexte anschauen, die Gebete anschauen. Und das kann man erst abschätzen, wenn man mit Leuten spricht, denen sowas assoziativ einfällt. Ne? Das kann man natürlich alles rechtfertigen, wenn man gescheit ist und flott beieinander. Aber in Wirklichkeit belastet das die Leute. Auch wir gehörten einst zur Schar jener Unseligen, die dein heiliges Herz beleidigt haben, zum Beispiel. Ne? Also, das hat Wirkungen, das ist nicht so harmlos. Mhm. Nun, so ist es weitergegangen und das Konzil hat das revidiert.
Okay,
und ich war von 1952 bis 1960 war ich in einem katholischen Internat bei Benediktinern in der Obersteiermark. Da hat es natürlich die alte Liturgie gegeben. Aber es hat damals auch schon die Betsingmesse gegeben, wie sich vielleicht manche von uns erinnern werden. Da ist auch Deutsch gelesen und Deutsch gesungen und sehr vieles Deutsch gewesen, die Betsingmesse. Ich komme mir überhaupt nicht in meinem Seelenleben oder in meinem Glaubensleben durch die 8 Jahre Internat mit der alten Liturgie verhunzt vor. Also das halte ich für eine unglaubliche Unterstellung, dass vorher das Generationen von Menschen und Christen verhunzt worden wären durch die, so das war das Vokabel, nicht?
Psychisch
verhunzt. Bin ich, wo lebe ich? Bitte, habe ich in der falschen Welt gelebt? Also ich fühle mich überhaupt nicht verhunzt und meine Kollegen in der Schule fühlen sich auch nicht verhunzt, sind auch nicht verhunzt worden und die Christen von damals sind auch nicht verhunzt worden. Also aber ich möchte, tun wir uns nicht daran festkrallen, ich möchte noch einmal den Blick weiten. Es sind im Konzil sind also zu den Grunddokumenten wie über die Kirche oder über die Kirche in der Welt von heute ist das Verhältnis zu den anderen Religionen definiert worden auf eine vollkommen neue Weise und auf eine bis heute umwälzende Weise. Es ist das Dokument über die Religionsfreiheit geschrieben worden, was etwas für die Kirche eine große Leistung, eine große denkerische Leistung war, zu sagen, der Exklusivitätsanspruch der Kirche, den sie nicht aufgeben kann, wie vereint sich der mit der Tatsache, dass rund um die Welt eine Mehrheit von Angehörigen anderer Religionen gibt, was ist mit deren Heil? Also sozusagen gibt es ein Heil außerhalb der Kirche. Also das ist in diesem Dokument und ist aus einem Exklusivverständnis der Kirche heraus dennoch denkbar und möglich zu sagen, die anderen kommen auch zum Heil und es gibt Religionsfreiheit, was gar nicht so einfach für die Kirche so einfach war und was bis heute ein Anstoß für Traditionalistengruppen ist, das Konzil nicht zu akzeptieren, weil sie das nicht aushalten können. Auch andere Religionen in unserem Umkreis gibt es eine, die tut sich auch wahnsinnig schwer mit der Religionsfreiheit, dort wo sie in der Mehrheit ist. Also das existiert sie halt überhaupt gar nicht. Also da sieht man schon, das war eine unglaubliche Errungenschaft. Und das, auch das war in der letzten Zeit viel diskutiert, das Dokument Nostra Aetate über das spezielle Verhältnis zu den anderen Religionen. Und da rangieren Islam, Buddhismus und Hinduismus rangieren also als Einleitung. Und dann kommt der eigentliche Hammer, nämlich zwei Seiten über das Verhältnis zum Judentum. Also wenn das nicht wirklich bahnbrechend war und nicht wirklich für das Denken der Kirche vollkommen neu war, weiß ich nicht, was von dem Konzil dann.
Aber das ist ja auch ein Punkt, wo man zumindest öffentlich zur Ansicht gelangen könnte, dass sich da etwas zurückentwickelt. Also wir erinnern uns an die Aussagen des Papstes zum Verhältnis Islam, die Frage Judentum, Karfreitagsbitte, jetzt wieder im Zusammenhang mit der Piusbruderschaft. Die Frage, ist die evangelische Kirche tatsächlich eine Kirche oder nicht? Also da gab es schon einige Punkte, die den Verdacht zumindest nahelegten, dass man zumindest Signale schicken möchte an die Traditionalisten, dass das, was vor dem Konzil gedacht wird, zumindest einen Platz hat, wenn schon nicht als Mehrheit.
Jetzt muss ich das anbringen, was ich unbedingt anbringen möchte.
Sie werden es sowieso tun, alles.
Also jetzt ist eine gute, jetzt passt es nämlich hin.
Ja, unbedingt.
Ich glaube,
okay.
es gibt zwei, ich versuche es möglichst kurz zu machen, es gibt zwei Möglichkeiten, das Konzil zu interpretieren. Die Deutungsweise, es war ein Bruch mit der Vergangenheit, nicht? Und es hat was Neues begonnen. Also diese Meinung vertreten die äußersten Rechten, also Traditionalisten, und die Progressiven vertreten das auch. Für die Traditionalisten sozusagen hat die gute Kirchengeschichte damit geendet und was alles seither ist, ist Verirrung. Für die andere Seite, für Progressive, extreme Progressive, ist es auch das Paradigma des Bruchs, nämlich mit einer schlechten Vergangenheit. Und jetzt hat eigentlich die Kirchengeschichte erst richtig begonnen, weil alles, was zurück ist, ist Gott sei Dank, haben wir das hinter uns gelassen und jetzt hat die neue Zeit begonnen. Dagegen, glaube ich, beides ist falsch. Meiner Ansicht nach scheint mir klar, dass die Deutung des Konzils in der Kontinuität der Kirchengeschichte, die richtige ist, das ist auch die der Papst hat, das haben auch bitte natürlich die Konzilsväter damals gehabt, die haben auch nicht geglaubt, jetzt lassen wir alles hinter uns und fangen vollkommen neu an, hat auch der berühmte und so gern geschätzte und liebgewonnene Papst Johannes der 23. So gesehen. Und es wäre ja auch vollkommen absurd, die Kirche muss immer natürlich Zurückschauen und nach Vorschauen, zurückschauen auf vieles, was ja zum bleibenden Schatz der Kirche gehört und nicht aufgegeben werden kann.
Aber Sie haben jetzt natürlich auf elegante Art die Frage umschifft, nämlich, was ist das für ein Signal, das wir da hören?
Ja, er ist am springenden Punkt vorbeigeraten.
Fragst du mich noch einmal.
Also was ist das Signal, also wenn an andere Religionen solche Signale gesandt werden, ja, dass die evangelische Kirche keine Kirche ist, dass man doch um die Bekehrung der Juden irgendwo doch auch bitten kann am Karfreitag, dass der Islam noch nie etwas Gutes hervorgebracht hat, so ganz sinngemäß interpretiert jetzt. Was sind das für Signale? Wie sind die zu interpretieren?
Ich versuche es einmal, bei den Juden tun wir es am leichtesten, glaube ich. Ja. Aber tun's bei allen, ich glaube, dass ich mir bei allen relativ leicht tue. Also bei den Die Judenfrage scheint eindeutig, der Papst, gerade dieser Papst theologisch und in seinem sonstigen Denken ein Freund der Juden ist, beziehungsweise nicht ein Freund der Juden, das ist er sowieso, sondern das Judentum als den Boden, auf dem wir stehen als Christen, versteht, ist unzweifelhaft. Er hat seine Rede in Köln in der Synagoge und die Rede in Auschwitz, die er gehalten hat, sind so eindeutig in dieser Frage.
Ja, das Jesusbuch zum Beispiel.
Da gibt es überhaupt, auch das Jesusbuch, lässt da überhaupt gar keinen Zweifel. Die Geschichte mit der, ich habe es leider jetzt nicht da, wir könnten es dann nachlesen, auch die Geschichte mit der Fürbitte am Karfreitag, die er bitte, ich glaube, das wissen Sie eigentlich alle, die er umformuliert hat, hat er ja noch einmal sozusagen eher liberalisiert. Es geht ja um die in der alten Liturgie. Die Liturgie, die wir alle praktizieren und die wir kennen, die hat ja eine vollkommen unverfängliche Form.
Ja, aber die ja wieder zugelassen worden ist.
Das
ist
ja, die alte Liturgie ist zugelassen worden. Und da ist, und die war ja, nein, die ist nicht wieder zugelassen.
Laufen Sie uns bitte nicht davon,
Herr Doktor. Die ist nicht wieder zugelassen worden.
Das sind lauter Details, ne?
Ja, das war ja die Frage.
Es macht mich unglücklich. Sie reden immerfort mit ihr, statt mit mir.
Also ich versuche dem Publikum die Antwort auf eine Frage zu geben. Die ist ja nur für die alte Liturgie, und die alte Liturgie ist ja durch das Konzil nicht abgeschafft worden, sondern die durfte ja immer weiter bestehen. Das war ja daran war ja kein Zweifel. Und für diese alte Liturgie ist eine Fürbitte gefunden worden, die mir vollkommen unverfänglich erscheint, und die ja im, natürlich müssen Christen immer glauben, dass in eschatologischer Perspektive am Ende der Zeit es Judentum und Christentum zusammenfallen. Wir sind beide wir sind nicht zwei Bundesvölker, die nebeneinander hermarschieren, sondern wir sind ein Bundesvolk, und am Schluss, am Ende der Zeiten, wird sich das Paulusbrief, 9. bis 11. Kapitel, wird sich das enthüllen. Und das ist in dieser Fürbitte, ich habe sie in der Tasche, könnte man es vorlesen, die scheint mir vollkommen unverfänglich, und die Aufregung darüber war ja auch, wie mir scheint, gekünstelt. Der Rabbi Neusner in New York, ein Rabbiner, der sich sehr viel mit dem Christentum beschäftigt, hat das auch sofort gesagt. Also das ist vollkommen klar. Und auch wir Juden beten bitte jeden Tag für die Bekehrung aller anderen Völker.
Herr Dr. Bicker, da hat Sie etwas ziemlich unrund gemacht jetzt bei der Geschichte.
Naja, total unrund. Denn es gibt ja einen Grund, warum das Konzil überhaupt einberufen worden ist. Und es ist ja nicht so einfach, ein Konzil einzuberufen. Man zögert. Wer am meisten zögert, ist der durch ein Konzil die größten Schwierigkeiten kriegt. Und das ist der Papst. Ne? Und daher hat der Johannes eigentlich an den Kardinälen vorbei, in einem Handstreich, San Paolo fuori le mura, ne? Dort hat er ganz geschwind das Konzil angekündigt. Und die Kardinäle hat der Blitz getroffen, und zwar hauptsächlich die Hauptamtlichen der Kurie, weil die am meisten zu befürchten haben. Was haben sie zu befürchten? Machtverlust. Wieso kommen die zu der Idee? Weil die 500 Jahre Kirchengeschichte vorher das gezeigt haben. Also wer kein Konzil wollte, war sicher die römische Kurie. Weil die können nur verlieren, das ist gar nicht einmal unmenschlich, das ist ganz natürlich eigentlich, das würde uns vielleicht genauso gehen. Ne? Der Kardinal Spellman von New York hat zum Beispiel gesagt, obwohl eigentlich kein Kurie-Kardinal, jetzt brauchen wir wieder 50 Jahre, bis wir die Kirche wieder so haben, wie sie war. Ne? Und das muss man verstehen. Jetzt psychotherapeutisch ist das eine unglaubliche Altlast. Die kann man natürlich, wenn man jung ist, überspielen und sagen, eine Frechheit, und müsste die Kirche nicht, sollte sie nicht. Aber in Wirklichkeit ist das wahnsinnig schwierig und gemessen an dem ist der Umgang, den es am Konzil gab, gar nicht einmal so schlecht. Ich habe lange nachgedacht, ob ich eine Organisation von vergleichbarer Größe kenne, die ebenso mutig diese und andere Altlasten rausgeholt hat. Und eigentlich fällt mir keine ein, bitte, vielleicht bin ich da in dem Punkt ungebildet. Die Juden, die stecken da drinnen, von wegen der jahrhundertelangen Judenverfolgung durch die Christen. Also jedenfalls im europäischen Bereich, nicht? Das gibt es sonst auch eine. Und das Widersinnige ist, das Judentum, das Christentum, der Islam, und wenn man vielleicht sagen darf, die alte syrische und ägyptische Kirche ist eine Mentalität. Von dort kommt alles, was uns als Christen auszeichnet und alle Schwierigkeiten, die man therapeutischer Natur bis heute haben kann. Also, der zornige, strafende, böse Gott, ihr Weihbischof in Reserve, es gibt keinen lieben Gott, ne? Wo zahlt jemanden? Er hat ja recht, natürlich, dieses Wort der liebe Gott ist ein aufgeklärtes Etwas, das so erfunden worden ist, aber es meint ja was. Also kurzerhand, jetzt die Liturgiereform musste sich entscheiden, ob sie beim Opfercharakter der Eucharistiefeier bleibt. Wenn sie beim Opfercharakter bleibt, dann heißt es, Gott ist nur deswegen gut zu uns, weil Jesus grausam zugrund gegangen ist. Das können Sie nicht mehr unterrichten. Weil dann sagen Ihnen die intelligenteren Kinder in der Schule, das würde mein Papa nie tun, dass er seinen Sohn so leiden ließe. Genau dasselbe ist mit Abraham. Wir haben meterweise Literatur, wie erhaben der Vater Abraham war, aber in Wahrheit ist es das Grauslichste, was es gibt, wie der, wenn Sie das laut lesen, diese Epistel, ne, war glaube ich erst vor einem Sonntag oder was, ne, wie der das Messer da rauszieht. Ich habe das in der Wiener Universitätskirche gehört, durch einen Schauspieler vorgetragen, nur dazu. Also es war wirklich zum Schrecken. Und man müsste eigentlich die Kinder vor dieser Zumutung bewahren, wenn auch die Erwachsenen. Das kann Opfern nicht heißen. Und mit diesem Opfercharakter gehört die Opfersprache dazu. Das ist heute heidnische Tradition, die Richtung des Opfers, daher spielt es eine Rolle, ob man nach Osten oder einen Kreis macht. Das ist ja klar, wenn man Opfer bringt, kann man es vor dem Volk darbringen, nicht mitten im Volk. Das ist eine uralte Regieanweisung solcher Dinge in heidnischen Tempeln und so. Das ist irgendwie fast selbstverständlich, ne? Und da hat die Kirche von Anfang an, durch den Hebräerbrief und so weiter, einen anderen Charakter genommen.
Und da heißt das jetzt, wenn ich das zusammen sehe, dass sich durch dieses geänderte Verständnis der Liturgie auch für die Angestellten, für die Priester, also für die im Innersten dieses Systems sind, das Selbstverständnis geändert hat oder hat ändern sich, musste und dass dort ein Knackpunkt der Geschichte ist?
Das ist deswegen auch so wichtig, weil die plötzlich ihre Haupt, kann man nicht vielleicht sagen, aber doch einen Akzent ihrer Aufgabe, Opfer darzubringen, das Opfer Christi darzubringen und sich selbst mit diesem Opfer Christi darzubringen, das ist ins Wasser gefallen und übergeblieben ist die Seelsorge. Und das war höchst notwendig, weil die gab es ja erst seit dem 15. 16. Jahrhundert, also eigentlich seit Luther, ich meine ungefähr. Seit dieser Zeit vorher gab es Liturgie und rundherum ein bisschen was, aber eigentlich keine Seelsorge in dem Sinn, so wie heute Pfarrer hält eine Familienrunde oder irgend sowas. Das gab es alles gar nicht. Ne? Und das war eine Riesenumstellung. Das heißt, bei uns hieß es die aufgeklärte Pastoralpsychologie.
Aber heißt es dann, wir reden, wenn wir bei unserem Thema da sind, eigentlich von einer Krise der Eliten innerhalb der Kirche?
Ja, natürlich. Es ist ein massiver Richtungsstreit, da hat Ihr Weihbischof schon recht, da unten. Das ist ein massiver Richtungsstreit, das kann man gar nicht leugnen.
Aber es geht im Wesentlichen ums Amt.
Na, es geht darum, was ein Priester ist. Ist er ein Gemeindefunktionär? Das soll er nicht sein. Da sind sich die allermeisten einig, weil das einen flachen Beigeschmack hat. Was ist er aber dann? Na? Und wenn er also kein Opferpriester ist im heidnischen Sinn, muss er eine neue Beschreibung finden. Das Konzil hat an dieser Stelle abgebrochen. Das hat bei der Beschreibung des Amtes der Bischöfe aufgehört. Die Priester sind leer ausgegangen, was sie jetzt natürlich rächt. Das ist eine der Sachen. Ne?
Wie sehen Sie das, Herr Dr. Winkler? Sind wir da jetzt am Punkt, an einem Kernpunkt des Problems?
Wir sind an einem, ich glaube, an einem von vielen Punkten. Mhm. Ich halte das Paradigma von der Krise für schon richtig. Nicht? Und, aber man darf es auch nicht überschätzen. Es gibt Konflikte, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt Positionen, die da und dort liegen. Das ist klar, aber ich glaube nicht, dass sozusagen das, ich frage Sie, erleben wir das in der Kirche, dass quasi die Krise das Allbeherrschende unseres Bewusstseins als Christen und als Katholiken
ist? Aber bleiben wir vielleicht nicht bei der Krise, sondern beim Amt.
Ich erlebe es nicht so.
Bei der Frage des Amtes.
Das Amt ist tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass das der Punkt ist, dass das einer der wichtigen Punkte ist, um den es in der Auseinandersetzung geht. Da stimme ich mit dem Dr. Picker schon überein, dass die Liturgiefrage natürlich das virulent gemacht hat, nicht? Dass die Liturgie häufig in eine Formlosigkeit, ein deutscher Literat hat das die Heresie der Formlosigkeit genannt, abgeglitten ist, ist schwer bestreitbar. Ich sage Ihnen ein steirisches Beispiel, nicht ein oberösterreichisches, weil die oberösterreichischen Beispiele werden in ganz Österreich herum erzählt und niemand weiß.
Und keiner war dabei.
Keiner war dabei und keiner kennt die Quellen und keiner kann das beweisen. Ich erzähle ein steirisches Beispiel. Eine Pilgergruppe wandert nach Mariazell und die Messe findet dann so statt, dass der Geistliche mit dem Rücken zum Altar steht und die ganze Messe ununterbrochen redet und sich selber kommentiert, und bei der Wandlung ruft er alle auf, sie sollen miteinander die Wandlungsworte sprechen, aber weder hat einer die Lesung gelesen von uns, noch sonst was gesprochen. Das Wichtigste war, dass er pausenlos geredet hat. Also, und uns hat er dann eingeladen, die Wandlungsworte mit ihm zu sprechen. Das widerspricht also meinem...
Sie meinen jetzt Formlosigkeit im Sinne der ritualisierten Form?
Ja, es ist mal überhaupt keine Form.
Er hat nichts, hat sich an nichts gehalten.
Er hat sich nicht nur an nichts gehalten, sondern sozusagen, es war der Kult der Formlosigkeit, und das ist also mein Verständnis von Liturgie und von heiliger Feier ist das nicht, dass einer sich wie ein Konferencier gebärdet, der an einer Veranstaltung, wo man nicht weiß, was ist da eigentlich los, nicht? Und wer agiert da hier und was, und worum geht es da hier? Also das ist ein Beispiel, das meine ich. Und da geht es natürlich, und wenn er dann alle einlädt, die Wandlungsworte zu sprechen, alle Laien wie mich, die sonst die ganze Messe kein Wort, nicht den Mund aufmachen durften, bei nichts, keine Lesung, gar nichts, das halte ich für falsch, und da geht es tatsächlich darum, dass da Grenzen verwischt worden sind oder Grenzen überschritten worden sind, die, glaube ich, überschritten werden dürften, weil das scheint mir schon ein katholisches Fixum zu sein, dass der geweihte Priester die heiligen Geheimnisse vollziehen darf.
Die Frage war, Opferpriester oder Seelsorger, wenn man es einmal so pointiert macht?
Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Also ich würde nur glauben, also wenn es über die zwei Jahrtausende nicht immer Seelsorge gegeben hätte, wäre der katholische Glaube nicht an uns gekommen. Und also das ist, aber es hat natürlich Zeiten größter katholischer Not gegeben in Österreich, wo der Kirche unglaublich schlechter gegangen ist als heute. Aber es ist an uns gekommen, also in Wien zum Beispiel. Also ich glaube, beides schließt sich nicht aus. Natürlich soll er Seelsorger sein, aber natürlich ist er auch der, ich würde nicht, das Wort Opfer ist mir auch nicht, da weiß ja auch nicht richtig, was anzufangen damit, aber der die heiligen Geheimnisse vollzieht. Und die Wandlung schlicht einfach, sagen wir so einfach. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, gehört das zusammen. Nicht? Das zu trennen wäre falsch, auch da stimme ich dem Picker wieder zu. Das ist der eine Mann, der das macht. Das ist schon, glaube ich, der Kern der Geschichte, dass der die Gemeinde leitet, der Presbyter, der die heiligen Geheimnisse vollzieht und der sich um alle kümmert. Ja, zugleich, und die Glauben verkündet an der zentralen Stelle mit vielen Leuten um sich. Sie sind ja alle, wie ich annehme, oder die meisten von ihnen haben ja auch alle mit Pfarren und Kirche was zu tun. Von uns allen umgeben, wir tun ja auch, jeder auf seine Weise tut was. So halt ist meine also, Vorstellung von der Gestalt. Ich muss nur sagen, tut mir leid, ich kann zur psychoanalytischen und psychotherapeutischen Position des Dr. Picker kann ich nichts sagen, davon verstehe ich gar nichts. Und das rührt, also ich muss sagen, das geht, seien Sie mir böse, dass ich das sage, es geht an meinem Verständnis vorbei. Also ich kann da, aber ich bin froh, dass Sie ihn haben. Das ist eine Sprache, die ich nicht verstehe.
Okay,
da bin ich taub auf diesen
Wort. Also, hören wir, was uns zu sagen hat.
Wollen wir mal, also man muss ja doch auch sehen, jetzt kommt mit der ganzen Liturgie die Tatsache ans Licht, dass die Botschaft Jesu, also im Wesentlichen die von der Auferstehung über die Apostel geht und die Apostelschüler. Das sind aber zunächst kaum wirklich Frauen dabei. Jetzt die Frauentheologie sagt, das ist falsch, die sind alle von den Männern gestrichen worden. Nehmen wir an, ein Drittel der Frauen ist gestrichen worden, aber es war sicher nicht so, dass das 50-50 war. Das war schwer männerlastig. Und das hat natürlich einen soziologischen Hintergrund. Wie hätte denn damals in einer, wenn man sich das überlegt, in den kleinen Gemeinden Kleinasiens, wie hätte das eine Frau ohne weiteres so führen können? Das ist ganz unwahrscheinlich. Also entsteht ein Männerklerus. Der hat außer der Opferdarbringung und karitativen Werken, sieht man zum Beispiel in Kappadokien sehr schön, wenn Sie mal je dort waren, in den kappadokischen Christensiedlungen, den Uralten, dann nichts zu tun gehabt. Vielleicht konnte er noch Bibel abschreiben, wenn er schreiben konnte, und ein bisschen unterrichten. Also hat er jeder Bischof eine Menge Priester rund um sich gehabt, die haben bald so geheißen, waren im Wesentlichen männlichen Geschlechts, im Wesentlichen. Und so kam es, dass aus diesem Klerus eine Art Männerbund wurde, bis auf den heutigen Tag. Und das ist vom therapeutischen Stand, vom gruppentherapeutischen, eine ganz katastrophale Entwicklung geworden, die man früher so gar nicht gesehen hat.
Aber ist da nicht genau der Punkt wieder mit dem, was Sie gesagt haben, Opferpriestertum und Seelsorger?
Ja, Frau kann nicht eine Opferpriesterin sein.
Bei Seelsorger macht man ja auch die Erfahrung, dass Frauen genauso Seelsorgerinnen sein können wie Männer.
Das können es freilich sein, das waren sie auch immer.
Aber ist dann, wenn wir jetzt diese die Frauen, das Thema Sexualität und Frauen ist ja eine ständige Konfliktlinie, auch wenn wir jetzt reden, zurück hinter das Vatikanum, hängt das dann doch mit einem Opferpriester Verständnis zusammen, dass sozusagen die, ich sage es einmal ein bisschen pointiert, die letzte Bastion der Männer ist das Opfer und daher wollen sie das ganz sicher nicht aufgeben, weil dann ist alles verloren.
Es ist eine etwas, wie soll man das
pointierte
sagen?
Pointierte Position.
Eine wilde Interpretation zu Ihren Gunsten. Aber interpretieren ist eine Frage, ob es stimmt, nicht die Interpretation.
Aber es ist ja die Frage, warum ist das so, warum geht es bei dem Punkt, warum wird es da so zum Teil auch irrational, nicht?
Also wenn das, glaube ich, hängt an der Abwertung der Frau. Das ist
aber
wieder,
warum?
Das weiß kein Mensch. Vielleicht ist, nein, es weiß wirklich niemand. Ich kann jetzt, wenn ein großer Historiker da ist, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Man kommt bis zu den Hethitern, auch da gleich neben kappadokischen Höhlen vorzufinden, 6000 vor. Und es ist eine durchgehende Ansicht, dass Frauen im göttlichen Bereich nichts vermögen. Die müssen wegbleiben.
In den patriarchalen Religionen. Nicht?
Ja, es gab ja keine andere, die uns griffig ist. Es gab vielleicht buddhistische und schamanistische damals, aber das mit dem Buddhismus.
Aber erklären Sie mir jetzt als Mann, was wird aufgegeben, wenn eine Frau das machen würde?
Nichts. Gar nichts. Ich bin ganz dafür, dass eine Frau das macht. Aber dann muss man sie aus der männerbündlerischen Identifizierung mit anderen Männern lösen. Der Klerus verhält sich wie eine Fußballmannschaft, ganz genauso. Wenn in einer Fußballmannschaft jemand nur mehr mit der Freundin ausgeht und nicht mehr zu den Verbandsorten kommt, geht es ihm schlecht da drin. Und das ist im Klerus genau dasselbe. Bei der Feuerwehr haben sie es auch. Ne? Wisst ihr, das klingt jetzt so kabarettistisch, aber in Wirklichkeit ist es eine todernste Geschichte. Ich habe mich einmal irrtümlicherweise zu einem Geburtstag eingeladen gefühlt bei einem Weihbischof, einem anderen in Wien, und habe mich dann entschuldigt, dass ich dort nicht erschienen bin, ne? Weil ich ihn sehr gern habe. Und da hat er gesagt, ja, was willst denn du da bei uns? Ne? Das ist ganz typisch. Wir schauen mit dem Gesicht nach innen, wir die heiligen Männer, und von außen soll da ja niemand hineinkommen. Wenn da reinkommt, wieder zurück, er oder sie zurückgewiesen, besonders die Frauen. Jetzt fragen Sie mal die Frauen, was die in der Kirche erleben. Sie sagen, der Bischof schaut mich nicht an, der schaut mich nicht an. Natürlich gibt es eine Menge Beziehungen über die Grenzen hinweg, das wissen wir alle. Aber wenn Sie an so einen berühmten Kleriker, der eine tolle Freundin hat, sagen, wüsst nicht vielleicht doch Herden, er fasst in die Panik, dann fängt er an und sagt, ja, aber meine heilige Berufung, mein heiliges Amt und hin und her. Und dann ist die Frau wurscht, selbst wenn es schon drei Kinder hat. Das ist auch wurscht, das wird irgendwie anders gelöst. Ne? Und ich sage das deswegen, weil es Außenstehende fällt einem das schwer. Das ist eine latente Entwürdigung, eine wirklich latente Entwürdigung. Und das Motiv schaut so fromm aus, ich will meine heilige Berufung bewahren. Aber was soll das heißen? Die Frau ist nicht gegen die Berufung. Er ist in einem Zwiespalt, er höchstpersönlich. Mhm. Schlechtes Gewissen, wenn er mit der Frau schläft. Ne? Mhm. Therapie, ab in die Psychotherapie, das gehört geklärt. Mhm. Na, es klingt so salopp, aber das hat ja einen Hintergrund. Zum Beispiel eine Tante, die ihn zum Christentum braucht hat, um was Konkretes zu sagen. Und die ihm erklärt hat, wie arg das ist. Oder er liest die heilige Brigitte. Die Brigitte hat Visionen geschrieben und die Mönche haben das alle aufgeschrieben. Da gibt es viele Visionen, wo beschrieben wird, wie Gott diese Leute auf das bitterste straft, also wie in einem KZ, die dafür sind, dass Priester heiraten.
Okay. Ne,
im 12. Ja. Jahrhundert. Die Augen extra, ich will das gar nicht erzählen, wie grausam das ist. So dass man denkt, vielleicht haben die KZ-Leute in den Visionen der heiligen Brigitte nachgelesen und das dann eigentlich einfach nachgemacht. Das ist wirklich kein Spaß jetzt, weil das von Wissenschaftlern untersucht ist. Also hier gibt es einen Zusammenhang. Und das ist natürlich für die Männer nicht gut.
Herr Dr. Winkler.
Also ich frage mich, in welcher Welt Sie eigentlich leben, wenn Sie nicht sehen wollen, was heute in der Kirche in unseren Tagen an Aktivitäten und an Möglichkeiten für Frauen offenstehen. Und wie sie stattfinden. Ich sage dir, bitte schön. Also, ich sage Ihnen ein Beispiel. Kürzlich war ich in einer Fernsehdiskussion. Neben mir sitzt eine Ordensfrau, die ja Schuldirektorin ist und eine große Schule in Wien leitet, und die ist gefragt worden. Da ist auch die Frage nach der, ich glaube, bleiben wir mal bei der einen Frage der Ordination von Frauen zum Priestertum. Die Zölibatsage ist wieder eine andere Geschichte.
Aber könnte ja zusammenhängen.
Ist dieselbe, genau dieselbe Geschichte.
Aber ist ja wurscht. Also versuchen wir mal, das herauszulösen.
Okay.
Da ist die Frage gestellt, oder warum möchten Sie nicht zur Priesterin geweiht? Dann sagt sie, also ich habe andere Sorgen, als dass ich Priesterin werden möchte. Also was ich meine ist, diese Frage ist Rebus Sixtantibus, die Frauenordinationsfrage, ist Rebus Sixtantibus nicht lösbar in der katholischen Kirche.
Aber sind wir da nicht wieder bei dem Punkt, dass das Binnenverständnis ist des Amtes als ganz zentrale Funktion in der Kirche. Es gab ja den Versuch und auch die Durchführung einer Frauenpriesterweihe. Da gibt es ja sogar Bischöfinnen, wenn auch nicht akzeptiert. Und eine Kritik an dieser Art, sich weihen zu lassen oder zu weihen, ist ja auch, dass man sozusagen einfach jetzt ein Amt, das nicht einmal ganz klar definiert ist, einfach imitiert. Und durch durch das Ausüben von Frauen sich an diesem Opferpriestertum oder an dieser Mischung aus Opferpriestertum und seelsorglicher Tätigkeit eigentlich nichts verändert.
Also ich versuche einen Weg zur Güte sozusagen. Ich gehe mal aus von der Annahme, das ist in der Kirche, wie es jetzt steht, kein Thema für geraume Zeit.
Also, in der Kirche, dann meinen wieso? Wir in der Funktionärskirche.
Weißt du, Johannes Paul II. Gestoppt.
Es gibt nur eine Kirche. Ne? Es gibt ja, der
ja, aber es gibt welche, die was zu entscheiden haben und welche, die nichts zu entscheiden haben.
Aber in der katholischen Kirche, wie Sie können ein Konzil einberufen, bitte. Ein Konzil einberufen und Sie werden dafür keine Mehrheit kriegen. Sie können eine europäische Bischofssynode einberufen, Sie können eine lateinamerikanische Bischofssynode einberufen, eine afrikanische, eine nordamerikanische. Sie werden dafür keine Mehrheit kriegen.
Okay, wir werden.
Das nützt ja nichts, Herr Dr. Kasper.
Es fängt jetzt schon ein bisschen zu brodeln an. Ich verspreche Ihnen, wir werden gleich die Mikros austeilen. Dann können Sie mitdiskutieren.
Ich möchte sozusagen, da ich das voraussetze, ich glaube nämlich Folgendes. Es wäre sinnlos, sozusagen, wenn Sie oder die Katholiken sich sozusagen festkrallen und festbeißen an einer solchen Frage, von der Sie wissen, dass sie Rebus Sextantibus in der katholischen Kirche nicht lösbar ist, und zwar aus sehr verschiedenen Gründen. Es gibt keine theologische Tradition für diese Frage, da ist nie sehr viel darüber gedacht worden, Es gibt ein Argument, dass die Ostkirchen und die altorientalischen Kirchen, für die ist das vollkommen undenkbar, das wäre auch ökumenisch ein totaler Bruch. Also ich plädiere sozusagen für eine...
Dr. Bicker recht, dass der Männerbund gesprengt wird, wenn da was
sich ändert. Sage ich Ihnen, das ist mir eigentlich wurscht. Ich möchte eine praktische Handlungsweise offerieren. Da ich die Frage momentan für unlösbar halte, in der Kirche wird sie lange Zeit in dieser Frage, jedenfalls die Frauenordination zu Priestern, zu Diakonen ist wieder eine andere Frage.
Ist ja schon wurscht, ne?
Wird es nicht geben. Folgedessen, glaube ich, ist es sinnlos und kostet Kraft, kostet intellektuelle Mühe, kostet und bringt Frustration, sich ständig an solchen Fragen die Zähne auszubeißen, wo wir als Kirche ganz andere Sorgen hätten, nämlich den Glaubensverlust rund um uns herum Sie wissen aber, dass da nichts zu. Also gut.
Herr Dr. Wilger, ich will Sie nicht kränken.
Wir haben ein Zwiegespräch.
Wir reden miteinander.
Bleiben Sie. Herzlich willkommen. Wie ich mit dem Herrn Dr. Winkler ein Vorgespräch geführt habe, hat er gesagt, ich bin wahrscheinlich eingeladen worden als konservativer Wauwau. Und ich denke, bis jetzt machen Sie Ihre Sache gut, Herr Dr. Winkler.
Ja, aber da ist was Wichtiges jetzt.
Okay.
Reden wir noch über das Herr Dr.
Winkler. Wir sind noch immer dabei. Ich würde jetzt nur bitte... Herr Dr. Bicker, und ich würde dann, damit man das, der Kepler-Salon ist ein gemeinsames Forum, das Publikum jetzt da mitreden lassen.
Also, bitte. Das jetzt ist, also ganz wirklich abgesehen von Ihrer Person und anderen Personen, eine fast objektive Demonstration dessen, was man einen Widerstand nennt in der Psychotherapie. Ein glatter Widerstand, der Denkprozesse, emotionale Prozesse, Einsichtsprozesse so stark beeinflusst, dass man nichts mehr tun kann. Das ist eine ganz echte Schwierigkeit. Als Psychotherapeut kann ich nicht mehr sagen. Als Priester halte ich das für Dämonie. Und zwar im vollen Wortsinn. Das ist jetzt wirklich nichts gegen Sie.
Nein, das kann ja wohl. Ich glaube, Sie halten schon aus. Weiß ich das, ob ich will.
Also, das heißt auf Deutsch, dass weite Bereiche der menschlichen Person und auch besonders von Gruppen von Menschen durch derartige Prozesse so irritiert sind, dass man nicht weiß, was dann passiert. Wir sehen es im Politischen sehr deutlich und hat einen hohen irrationalen Faktor. Da könnt ihr jetzt stundenlang reden, aber ich appelliere an Ihre Lebenserfahrung. da finden Sie das. Und deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie da so vehement kein Argument vorgebracht haben. Es gibt nämlich keins, außerdem, dass der Papst Paul der VI., der Johannes, der Johannes Paul der II., der ehrlich gesagt bei all seinem Format, das der Mann hatte, sich nicht entblödet hat, muss ich wirklich sagen, zu sagen, beim letzten Abendmahl war auch keine Frau dabei. Erstens weiß er das nicht, und wenn das stimmen würde, dann müssten auch lauter beschnittene Männer da, also Priester sein, denn es war auch kein unbeschnittener Mann dabei und es war auch kein Nichtjude dabei, kein Amerikaner und ein Eskimo. Das ist ein derartig blödes Argument, dass es eines Mannes vom Format des Johannes Paul II. Unwürdig ist. Und jetzt den Versuch zu machen, das noch dazu zu dogmatisieren, auf 1000 Hinterwege, das ist das, was ich die Kuriale, die Destruktion eines solchen Apparats wie die Kurie nennen. Statt dass sie die jetzt bemühen, zu sagen, ja, wieso sind denn alle so aufgebraucht? Das ist nämlich nicht so der Sagana-Kreis. Und es gibt eine riesige theologische Bewegung. Und auch die protestantische, zum Beispiel in Asien, die ist in vollem Schuss in der Hinsicht. Nicht? Weiter als es selbst mir lieb ist, möchte ich Ihnen schon sagen, ich bin da nicht einfach so, alles, was eine Vagina hat, ist schon heilig. Das ist nicht so meine Idee. Nicht? Aber der wirkliche Punkt ist, dass wir einen Widerstand haben. Wir wollen das nicht, nämlich wir. Die Kurie will das nicht. Sie kann sich das nicht vorstellen. Das hat der Kardinal Otti deutlich gesagt. Mag ja sein, dass ihr alle recht habt, wir wollen nicht. Punkt. Ja gut. Und da muss man drüber sehen, wie das geht.
Also von wem reden Sie? Die Kurie ist der Apparat in Rom, aber es gibt 2.000 oder 4.000 Bischöfe auf der Welt.
Bitte. Von wem reden Sie, wenn Sie sowas sagen? Diese 2.000 oder 4.000 Bischöfe haben den Rang von Obermünsterranten.
Das ist ja nicht wahr.
Aber natürlich, sagen Sie einem Bischof, er soll sich in Rom für das und jenes einsetzen. Da würde er sagen, das kann ich nicht, das geht nicht.
Ich würde jetzt vorschlagen...
Und das hängt am hierarchischen System. Der Bischof ist bei Ihnen Ihrer Chef, aber in Rom nicht.
Jetzt, bevor von allen Seiten die Emotionen hoch werden, würde ich vorschlagen, Sie können sich jetzt beteiligen. Wer möchte gerne?
Wir wollten eigentlich Herrn Bicke.
Ja, ich rede. Ich kann mich gern entfernen. Das ist mir.
Wir sind ja keine Feinde, wir zwar. Überhaupt nicht. Oder? Sind wir das jetzt?
Nein, aber ich...
Ich schaue einfach, ob es jetzt einmal schon Wortmeldungen gibt. Ist das schon der Fall? Bitte, dann würde ich sagen einmal das Mikrofon. Bitte ins Mikrofon sprechen, weil das aufgezeichnet wird und im Internet dann abhörbar ist, was da diskutiert wird. Aber Sie haben ja nichts mehr zu befürchten, Herr Dr. Bicke, oder? Sie haben ja nichts mehr zu befürchten. Okay.
Nein, ich habe mich da jetzt an zwei Sachen gestoßen. Das erste ist mal, das Zölibat ist nur peripher gestreift worden. Mein Gefühl aus der Geschichte heraus, soweit ich kenne, ist ja, dass das Zölibat seit den Borgias eingeführt worden ist. Das ist ja...
Seit
den Borgias.
Borgia-Päpste, meinen
Sie? Ja.
Mhm. Weil da waren ja wirklich Sachen gelaufen, die einer Kirche total unwürdig waren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, glaube ich, haben Sie erwähnt, mit den Priesterinnen. Mir ist sehr wohl bekannt, dass es bei den Griechen Priesterinnen gegeben hat. Also das ist auch im europäischen Raum durchaus üblich
gewesen,
durchaus üblich gewesen, Priesterinnen zu haben.
Mhm. Okay, gut.
Mag sein, ja.
Gibt es noch eine Wortmeldung dazu jetzt?
Schon mal schauen, was wir da.
Ja, bitte.
Ja, ich habe als Pensionist das Glück gehabt, ein ganzes Semester bei Professor Niewiadomski zu hören über den Ordo, über die Weihe. Es gibt kein einziges Argument gegen die Weihe von Frauen, das theologisch irgendwo begründbar ist. Und daher leben wir in einer Welt, wo wir die Frauen ausschließen, die ja abstrus ist. Also, und daher gibt es die große Ablehnung innerhalb der Kirche gegen diesen Betonwiderstand von oben. Also lange hält es die Kirche nicht mehr aus. Und wir sehen, wie die Seelsorge abstirbt. Und es gibt kein theologisches Argument, außer es hat jemand eins, das besagt, dass man Frauen nicht weihen kann. Bitte, dass es Diakoninnen gegeben hat, das ist tausendfach bewiesen. Da gibt es, kürzlich war in Linz ein Vortrag von einem orthodoxen Forscher. Das ist ganz klar, das wird nur ständig unterdrückt, dass Frauen selbstverständlich jahrhundertelang die Weihe gehabt haben. Und in den Ostkirchen lebt das auch schon wieder auf, dass man Diakoninnen heranzieht. Wir schweigen darüber, nicht wir. Genauso dasselbe ist es, wenn ich es nur sagen darf. 90% der Katholiken sind, laut Umfrage ungefähr, gegen den Pflichtzölibat. Und dann kommt ein Schönborn daher und sagt, es wird nicht gerüttelt. Ich finde das derartig unwürdig. Der Umgang mit uns Katholiken von oben, dass ich es gar nicht beschreiben kann.
Okay. Bitte.
Ich könnte mir vorstellen, es liegt an den Frauen, es zu ändern. Lassen wir den Männern die Kirche bis in die letzte Konsequenz. Vielleicht, wenn sie alles alleine machen müssen, merken sie, sie können es nicht alleine. Ja? Die Veränderung, wenn das überhaupt jemand wirklich will, könnte von den Frauen ausgehen.
Okay. Nach hinten bitte, Dr. Watzl. Ganz hinten. Würden Sie es ganz nach hinten geben, bitte?
Ich habe eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass das Konzil quasi als ein wesentliches Ergebnis die Neudefinition von Priestern gehabt hat? Wenn ich es richtig verstanden habe, dass so ein, und das war mir vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß, diese Opferrolle, wobei ich mich frage, also ich kenne viele Frauen in der Geschichte, in der Gegenwart, die tagtäglich Opfer gebracht haben und bringen. Oder bezieht sich das nur auf die Wandlung quasi und diese Deutung und auch die Seelsorgertätigkeit? In der Geschichte vor Hunderten, vor Tausend Jahren hat es großartige Priester gegeben, die Opfer gebracht haben, genauso einerseits, und seelsorgerisch unterwegs waren genauso. Also das ist für mich neu, wenn sozusagen ein wesentliches Kernstück dieses Konzils gewesen ist, oder gewesen wäre, dass eine Neudefinition der Rolle des Priesters quasi definiert worden wäre. Das ist das eine, ob ich das richtig verstanden habe. Und das zweite ist es nicht oft so, auch jetzt, dass man wie in anderen Organisationen, ich sage das jetzt mal so flapsig, als möglichst praktizierender Katholik, dass man einige Themen hat, die man als Funktionärsthemen apostrophiert, das aber dem Kirchenvolk, dem Praktizierenden, nicht wirklich so wichtig erscheint.
Okay, ja.
Also ich wollte nur einen Punkt sagen. Man muss sich vorstellen, dass die 2500 Konzilsväter sich ja vorher kaum gekannt haben. Natürlich gibt es ein paar Bekannte. Die haben sich jetzt in Rom getroffen. Es gibt eine Menge Leute, die gesagt haben, das wirkliche Ereignis des Konzils waren die Gespräche dieser 2500 Bischöfe miteinander. Und in dieser Gesprächsatmosphäre sind neue Einsichten gekommen. Und Leute, die am Anfang so gedacht haben, haben am Schluss anders gedacht. Da könnte man wirklich viel dazu sagen. Manche Leute, die am Anfang überhaupt keine Bedeutung hatten, sind am Schluss aufgestiegen. Wie zum Beispiel der Kardinal König oder dieser Abt Todd aus England, den niemand gekannt hat am Anfang, zum Beispiel. Ne? Also da könnte man wirklich viele Sachen nennen. Das ist ein Ereignis. Die Geschichte mit dem Opfer, das habe ich vielleicht verzerrt dargestellt. Es handelt sich um das Opfer Jesu und nicht um das persönliche, aszetische Opfer von einem Priester. Das ist nicht schlecht, aber um das Opfer Jesu. Hat Jesus ein für alle Mal alles gut gemacht, so wie es im Hebräerbrief und so weiter heißt, oder fehlt noch was? Das ist der Punkt. Ne? Wenn was fehlt, müssen die Priester jeden Tag eine Messe lesen. Ob er irgendwer anwesend ist oder nicht, ist vollkommen egal. Am Konzil ist aber die Einsicht durchgesickert, dass das nicht richtig wäre, sondern dass ein Priester für eine Gemeinde geweiht ist oder für einen Ort geweiht ist und dass es ohne Teilnahme der Laien keinen Gottesdienst da gibt. So jetzt ein Gag noch dazu. Das Konzil ist eröffnet worden, der Papst hält den großen Eingangsgottesdienst, die Laien wollen zur Kommunion gehen und das ist nicht vorgesehen. der Zeremonial gesagt, das gibt es nicht, das gibt es bei uns nicht. Wenn der Papst zur Kommunion geht, geht niemand zur Kommunion. Jetzt sehen Sie überall auf den Fotos, dass so ein läppisches Bankerl da vorne stehen, wo genau 5 Personen nebeneinander Platz haben. Da hat es große Konferenzen gegeben, dass endlich der Zugang der Laien zur Kommunion, falls ein Papst zelebriert, möglich war. Ich sage das eigentlich deswegen, weil das Konzil über unzählige solche Zwischenfälle gestolpert ist und dann überhaupt erst bei der Gelegenheit allen gedämmert ist, wo wir eigentlich sind. Ne? Und wie weit die Entfernung von der Bevölkerung passiert ist.
Ich glaube, um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich richtig verstanden habe, diese konkrete Frage war, ist das Verständnis, das Amtsverständnis, das Priesteramtsverständnis tatsächlich ein zentraler Punkt, an dem das Konzil sich anders oder weiterentwickelt hat?
Nein, hat es nicht, weil es wurde diese Frage dem Konzil entzogen. Der Papst hat die Frage dem Konzil weggenommen, ebenso wie die Frage des Zölibats. Und noch eins habe ich es vergessen, noch ein drittes. Das Konzil durfte darüber gar nicht entscheiden. Das rächt sich. Jetzt sind wir 50 Jahre vorbei. In 50 Jahren diskutieren wir das verschobene Problem. Die Wiederkehr des Verdrängten, sagt Freud sowas. Soll man nicht machen.
Okay.
Ne?
Und die andere konkrete Frage, ist das jetzt sozusagen ein Funktionärsthema oder ist das tatsächlich ein Thema, das das Kirchenvolk in seiner Gesamtheit bewegt? Vielleicht hier, Dr. Winkler, wie schätzen Sie das?
Ich wollte nur zu dem jungen Mann sagen, also der Zölibat ist 500 Jahre früher eingeführt worden, nämlich im 11. Jahrhundert. In einer ganz anderen kirchenpolitischen und kirchlichen Situation.
Also aus disziplinären Gründen, so habe ich es verstanden.
Im Hochmittelalter, nicht in einer Zeit sozusagen des dekadenten Niedergangs, wie Sie in der Zeit, die Sie gemeint haben. Ich möchte noch einmal, weil das ja die allgemeine Stimmung ist, mein Argument noch einmal wiederholen. Ich habe das mit Absicht offen gelassen, die Frauenordination, die Ihnen allen so wichtig scheint, weil ich glaube, dass in dieser Frage, ich kenne auch die theologischen Argumente dafür oder dagegen, weiß ich auch nicht zu bewerten. Ich versuche nur sozusagen Ihnen nahezulegen, dass es sinnlos wäre, im Sinne der Kirche und im Sinne des Gemeinsamen, das wir wollen, sich an einer Frage wie dieser, von der wir evidentermaßen wissen, dass sie rebus sixtantibus und noch auf lange Zeit hinaus unlösbar ist, weil sie ja nicht den Beton Blöcke oder Köpfe im Vatikan meinen, sondern 4000 Bischöfe rund um die Welt, die das entscheiden müssen, wenn sie es entscheiden. Und sie werden, also das, so viel weiß man, sie werden dort für so eine Frage, nicht einmal für den Zölibat, werden sie dort eine Mehrheit geben. Das schaut ja schon in Italien ganz anders aus, und von Afrika will ich gar nicht reden, diese Frage. Also nein, ich plädiere sozusagen für eine Deeskalierung in dieser Frage, um zu sagen, krallen wir uns nicht fest an etwas, von dem wir wissen, dass es jetzt nicht lösbar ist, und verbrauchen wir nicht unsere Kräfte in Denken, Agitieren und sozusagen ständig festzurren an dieser Geschichte, wo es ganz andere Themen gäbe und wo es auch, das halte ich fest, also für Frauen in der Kirche eine ganze Skala von Möglichkeiten der Betätigung gibt. Die finden ja auch statt, bitte. Pastoralassistentinnen gibt es, Religionslehrerinnen gibt es, was gut, SchulamtsleiterInnen gibt es, Redakteurinnen von katholischen Zeitungen gibt es. Also, das meine ich. Noch einmal, das ist ja blöd.
Darf ich versuchen, ja, die beiden also, Wortmeldungen,
Herr Dr. Winkler, drehen wir den Spieß um.
Darf ich versuchen, das vielleicht noch einmal zusammenzubringen? Ich möchte gerne...
Gibt es jetzt noch Berufsgruppen, wo Frauen ausgeschlossen sind? Nennen Sie mal irgendeine.
Also das letzte waren die Bereiter bei den Lipizzanern, aber das
noch
ist
einmal,
jetzt...
Noch einmal, ich will mir ja nicht... Ich plädiere eher dafür, so eine Diskussion überhaupt nicht zu führen,
aber
weil sie Frucht...
Das ist jetzt Sie sind sozusagen der... Ich interpretiere Sie so, Sie sagen, als Machtpragmatiker und als einer, der sozusagen ein politischer Redakteur Zeit seines Lebens war, sagt, da geht nichts. Diese Macht ist betoniert.
Nein, nicht, ich rede weder von Macht noch von Beton. Ich stelle nur fest, in der Kirche, wie sie jetzt ist, werden sie für so eine, da muss, also das ist, glaube ich, wohl logisch, so eine Frage muss in einem allgemeinen Konzil abgehandelt werden. Das ist, da reicht
nicht. Das ist gar nicht logisch.
Überhaupt nicht
logisch. Es gehen da jetzt die Hände wieder in die Höhe.
Ja, wie der Papst heute das anschaffen, ist ja vollkommen undenkbar.
Okay. Der Papst hält also, sich kleine dann die Logik.
Eins, zwei, drei. Bitte, hier vorne, eins, zwei, drei. Und auf das kommen wir dann auch nochmal zurück. Bitte.
Eine Frage an den Herrn Winkler. Können Sie mir als Nicht-Katholiken erklären, Sie haben das Wort Kirche immer verwendet und Sie haben auch gesagt, der Kirche ist es schlecht gegangen. Wem ist es eigentlich schlecht gegangen? Wer ist denn die Kirche?
Okay.
Also, wenn Sie jetzt auf die ökumenische Frage anspielen, dann reden wir, da habe ich angenommen, sozusagen, da wir vom Konzil reden, es dreht sich heute Abend um die katholische Kirche. Also, das war meine Annahme. Aber wir haben die Frage der Ökumene über, weil Sie gesagt haben, Sie sind nicht katholisch. Also, können wir gern die Frage der Ökumene auf den Tisch legen. Das wird mir. Also was haben wir jetzt missverstanden?
Vielleicht können Sie es nur einmal kurz sagen, damit wir einen Zusammenhang haben. Wie?
Sie haben gesagt, in Österreich hat es Zeiten gegeben, ja, wo ja, es der Kirche so, schlecht ja, gegangen ja, also, ist. Und meine Frage ja. ist, wem ist es damals schlecht gegangen?
Also ich rede von der katholischen Kirche, da wird man uns klar sein.
Sie meinen, ist es sozusagen einer bestimmten Gruppe?
Wer gehört denn da dazu?
Ich meine das weder
im machtpolitischen Sinn noch im ökonomischen Sinn, sondern ich meine, dass die Kirche als Gesamte in der Bevölkerung wenig Rückhalt, in der Bevölkerung keinen Widerhalt gefunden hat und die Kirchen leer waren, was ich im 18. Jahrhundert in Wien, hat es nur leere Kirchen gegeben. War damals viel schlechter, als es heute ist. Das meine ich mit Schlechtheit. Also die Kirche hat im Volk wenig Wichtigkeit oder wenig Rückhalt oder wenig Echo gefunden. Das meine ich, dass der Kirche schlecht gegangen
ist. Aber dort hat die Kirche zumindest den Rückhalt in der Politik gehabt, weil der Kaiser doch von Gottes Gnaden war. Und jetzt hat sie den in der Politik aber auch nicht mehr. Wo hat sie den heute?
Also sie hat jedenfalls im Volk und in der Bevölkerung einen größeren Rückhalt und eine größere Wichtigkeit, sonst wären sie alle nicht da, als im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist eine müßige Diskussion.
Herr Dr. Picker, haben Sie da auch eine Meinung dazu?
Ich habe schon eine Meinung dazu. Aber das ist sehr schwer. Für mich ist dieses ganze Gespräch eigentlich schwierig. Weil über wen rede ich, ne? Wenn Sie mich jetzt so fragen. Ne? Und ich verstehe mich als gläubiger Christ und folglich rede ich über Gottes geliebte Kirche. Das ist jetzt zwar ein ziemlicher Bruch des Gesprächs, aber das ist meine Schwierigkeit. Und diese Gottes geliebte Kirche steckt immer wieder und jetzt uns halt zugänglich durch unsere Historie, durch die Geschichtswissenschaft, in wirklich argen Krisen bräuchte überhaupt niemand wundern, wenn man das Neue Testament liest und das Leben Jesu meditiert. Und eine solche fette, dicke, schauerliche Krise durchlaufen wir. Aber wir wissen ja aus wirklicher Erfahrung, was dabei am Plus rauskommt. Es ist nur so, dass es niemand gefällt, da reinzugehen. Und mir gefällt das auch nicht. Und was mir am wenigsten gefällt, ist Sprechverbote, wie zum Beispiel Sie eins erlassen haben. Das ist unerträglich, weil es gegen den Geist der Aufklärung ist. Und es hat wirklich was gebracht, Sprecherlaubnisse zu geben. Es hat zum Beispiel die Psychiatrien schön langsam entleert. Das darf man ja nicht vergessen. Mit diesem Äußerungsverbot für Menschen ist ein Grundhumanum getroffen, denn der Mensch ist ein Äußerungswesen. Jemand, der sich äußern muss, der ist sogar eine Strafe, wenn er in einer Einzelzelle sitzt, ein Jahr lang, und mit niemand reden kann. Er wird verrückt da drinnen. Also ist es wirklich nicht gut möglich, zu sagen, darüber dürfen wir nicht reden.
Das steht ja eh nicht zur Debatte. Erstens kann niemand was verbieten oder anschaffen. Ich plädiere nur und appelliere nur sozusagen an ja. Aber jetzt wiederhole ich mich. Aber jetzt ist da
ich verstehe schon. Aber es
steht
nicht.
Wer redet von Sprechverboten? Es gibt ja keine Sprechverbote. Das ist ja, kann eh
doch,
niemand
der
anschaffen.
Papst hat uns verhängt. Es darf nicht darüber diskutiert werden. Johannes Paul II.
Ich sage das jetzt. Ich trotzdem darüber.
Ja, das ist ja der Punkt, wovon ich sprechen will. Es ist eine harte Auseinandersetzung, wie viel vom neuen Weltbild der Aufklärung wir überhaupt übernehmen wollen und können.
Naja.
Und was man vom alten Weltbild fallen lässt, echt fallen lässt.
Und es ist, denke ich, schon auch eine theologische Frage. Ich bin jetzt überhaupt keine Expertin in dem Bereich, aber die Frage ist ja dann immer, zeigt sich sozusagen der Geist Gottes nur in den Geweihten oder zeigt sich der in den anderen auch?
Zum Beispiel.
Nach dem Verständnis des Zweiten Vatikanums zeigt er sich in den anderen auch. Und die anderen machen aber die Erfahrung, dass die Funktionäre dann sagen, aber in euch zeigt sich nicht der Richtige. Und da haben wir immer wieder das Problem, wo wir diskutieren und nicht vorankommen.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, ich habe unlängst in der Kirchengeschichte gefunden, ne? Als die Protestanten aus Salzburg vertrieben worden sind, mit Zahlen bin ich immer irgendwie schlampig, also sagen wir mal 3000, damit ich ja nicht übertreibe, auf einer Wiesn gestanden und haben gegen die kaiserlichen Landsknechte und die Chefs schrien, wir wollen das Evangelium, wir wollen das Evangelium, dem alle niedergemacht. Mhm. Ne? Okay. Aber überlegen Sie mal, da stehen 3000 Leute, die eigentlich gar nichts Besonderes wollen, machtpolitisch. Das Evangelium wollten sie haben. Kann man sagen, dass Menschen, gewöhnliche Menschen, sozusagen keine Bedeutung haben bei solchen Dingen? Ne? Mhm.
Okay.
So, ich finde diese Diskussion hochinteressant. Aber es ist die Zeit bald um und ich habe mir eigentlich erhofft, dass gerade durch diese Themenstellung, der Kurs des Vatikans, geht zurück, eigentlich hätte für mich dieses Thema einen Zukunftsaspekt gehabt. Das heißt, wo geht's hin? Mhm. Und da gibt es in Oberösterreich wirklich so ein mutmachendes Beispiel. Man muss ja an die Jugend auch denken. Ich meine, man kann alles reden und immer über die Vergangenheit reden. Wir haben heute fast nur über das Konzil gesprochen, aber wo geht's wirklich hin? Und die Jugend bröckelt davon und hat aber ein großes religiöses Bedürfnis. Und da ist schon die Frage, wenn man sich das oberösterreichische Beispiel anschaut, es gibt Macht. Also wenn wir uns alle mal entscheiden, nichts zu zahlen oder nicht mehr mitzutun, wir hätten schon auch eine Macht. Und ich habe ein bisschen schon gehofft, dass es heute wirklich auch darüber gesprochen wird, wohin will der Vatikan? Will der einfach in einen Verein, wo sich alle einig sind? Ganz wurscht, wie viel mitgehen? Oder gibt es einfach wirklich noch einen Sinn, da mitzuziehen?
Okay.
Also, das kann man beantworten. Der jetzige Vatikan will zurück. Eindeutig zurück. Da gibt es also Dokumentationen dazu und das brauchen Sie nur in der Presse verfolgen. Und zurück heißt der Status quo ungefähr zwischen 1900 und dem Konzil. Wer das erlebt hat, ich habe ein wenig davon erlebt, ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn Sie das mitmachen wollen. Na, Sie leiden darunter.
Weil ich das so nicht sehe. Also auch die Chef am Anfang versucht zu sagen, das ist, man kann das nicht sagen, jetzt gehen wir zurück. Das stimmt ja auch so überhaupt nicht. Das ist einfach die Phänomenologie. Aber gut, tun wir das. Das ist eine Wiederholung.
Aber es wäre die Frage interessanter mit
dem Zukunft. Ja, das war die
Also gibt es in dem Ganzen, die Fragestellung liegt wahrscheinlich nahe, weil man sich sozusagen erinnert fühlt an etwas, was man schon vorbeigeglaubt fühlte. Darum diskutieren wir immer über die Vergangenheit. Das ist ja tatsächlich die Frage, wo werden denn die Signale ausgesandt für das, was anders ist als das, was wir schon kannten, was neu sein kann, was eine andere Richtung hat. Sehen Sie denn die irgendwo, die Signale?
Also ich sehe sie dort, wo etwa der Papst, der heute nur kaum vorgekommen ist, versucht, das Christentum in Europa wieder sozusagen in die europäische Tradition einzufügen und zu sagen, eigentlich ist die Vernunft, also die europäische große Tradition ist die Vernunft und der Glaube ist vernünftig. Also das halte ich für die heutige Zeit für eine unglaubliche Botschaft, sowohl gegenüber also etwa anderen Religionen, die jetzt da sind, wo eine solche Konzeption überhaupt nicht existiert. Es ist eine unglaubliche Herausforderung gegenüber der heutigen Moderne, die sozusagen wo uns ja suggeriert wird, modern sein, modern denken widerspricht dem Glauben, nicht? Namentlich in Europa ist das. In Amerika ist das ganz anders, wie wir wissen. Und zu sagen, wir haben den Mut und wir haben die sozusagen das Potenzial und die Kraft, Glauben und Vernunft in Europa sozusagen zusammenzubringen. Das halte ich für eine wirkliche Herausforderung. Und das halte ich, und wir stellen uns, und das ist Konzil, glaube ich, das ist mein Verständnis vom Konzil, wir sozusagen denken mit der heutigen Zeit mit und leben mit der heutigen Zeit mit Zeitgenossenschaft, und das ist ein pausenloses Programm, das schaut heute anders aus, als es vor 50 Jahren ausgeschaut hat, und diese Herausforderung anzunehmen, zu sagen, wir als Kirche engagieren uns in allen Fragen, die heute aktuell sind, soziale Fragen, das sind aber etwa die Fragen des Lebens, und wie gehen wir mit dem Leben um. Die ganzen Fragen der Bioethik, das sind unglaubliche Herausforderungen für die Kirche, wo glaube ich, wie auch der heutigen Gesellschaft, das ist nicht angenehm, das ist nicht leicht durchzuhalten, wie wir alle wissen.
Kinder, wie gehen Sie da um? Das ist der Kinder. Die Familie wird gefördert, und man sagt,
darf ich Sie, wenn Sie also reden, das, dann mit dem Mikrofon?
Also ich sage, das war jetzt den Versuch, aber,
nein, machen
aber,
ich, rein,
aber die Dame bitte, da hinten, die
machen Frage, rein,
Sie haben ein Beispiel, gesagt, Sie haben ein Beispiel in Oberösterreich, das Sie nennen wollen. Ich sage das Beispiel, das würde mich interessieren.
Ja.
Aber das ist ja eine sozusagen eine Verhinderungsaktion. Ich denke mir also, was haben wir für Ideen für die Kirche, außer dass man Weihbischof verhindert, okay. Das sei ihnen unbenommen.
Also
gibt es Ideen sozusagen inhaltlicher Art, die die Kirche weiterbringen?
Okay.
Das stelle ich mir, das habe ich so wie
Sie sagen. Ich habe Sie richtig verstanden. Sie sagen sozusagen, eine Wegmarkierung für die Zukunft sehen Sie darin, Glaube und Vernunft in einer neuen Form zusammenzubringen und sozusagen...
Für die europäische Herausforderung.
Okay, gut. Dann bitte.
Ja, ich leiste mir eine Blitzdiagnose. Die katholische Kirche hat nur zwei Probleme. Die sind aber gewaltig. Das eine Problem ist die Autorität. Wer der Größte unter euch sein will, soll der Diener aller sein, hat ein gewisser Jesus von Nazareth gesagt. Wir haben in Wirklichkeit eine Diktatur. Das ist außerdem im Widerspruch zu einer Prämisse der Moderne und unserer aufgeklärten Gesellschaft und unseres Menschenbildes, bei dem alle Betroffenen in irgendeiner Weise partizipieren sollen, mitbestimmen sollen. Ich will jetzt das Wort Demokratie nicht reinwerfen, weil es vielleicht nicht ganz passt, aber im Wesentlichen ist die Demokratie ein Versuch, nicht hierarchisch und nicht autoritär und nicht diktatorisch zusammenzuleben. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem heißt Sexualität. Die katholische Kirche ist eine Männerkirche. Man kann eigentlich kein Funktionär, nicht einmal der untersten Ebene werden, wenn man eine Frau ist. Zudem, wenn man verheiratet ist, auch nicht. Deswegen auch die Probleme mit den Pfarrerkindern und so weiter. Das heißt, die katholische Kirche hat nicht nur das Autoritätsproblem, nicht im Sinn eines modernen, aufgeklärten Menschenbildes nicht bewältigt, sondern auch das Sexualitätsproblem im Sinn der Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Würden wir diese beiden klitzekleinen Probleme lösen, könnte man heimgehen und das Problem wäre beendet.
Nehmen wir vielleicht die drei Wortmeldungen gleich noch dazu. Wir merken uns das, Autorität, Sexualität können wir nicht mehr vergessen.
Ja, Dr. Winkler hat gefragt, was haben wir für Ideen? Ja, wir haben Ideen. Zum Beispiel, 90% haben schon mal gesagt, sind dafür, dass der Pflichtzölibat, nicht der Zölibat, den Zölibat kann man empfehlen, aber der Pflichtzölibat für den Amtspriester, dass der fällt. Wir brauchen die Jugend.
Also eigentlich das gleiche Thema, ja. Damit man jetzt
es ist das Wort Diktatur gefallen, ist richtig. Ich nenne das seit langem eine ganz arge Dialogverweigerung von oben. Man kann mit niemandem reden, weder mit dem Schönborn noch mit dem Papst noch mit sonst wem. Und das ist unerträglich. Bitte, das ist...
Also Sie teilen die Diagnose?
Total, selbstverständlich. Mhm. Und das mit dem Pflichtzölibat, das war da nicht locker los. Das ist ganz arg, während wir zum Beispiel rund 300 verheiratete Priester in Deutschland haben, ehemalige Pastoren, die geweiht worden sind und weiterhin Eheleute sind, mit Kindern, kein Problem.
Okay, aber das ist, da sind wir im gleichen Themenbereich. Okay, danke, bitte. Ja, bitte, ja. Der Herr.
Ja, ich wollte Folgendes sagen, Bischöfe wie der Bischof, der jetzige von St. Pölten, der die Familie so in den Vordergrund spricht, Kinder brauchen Väter, Kinder brauchen Mütter und zugleich gibt es so viele Priesterkinder, was ist mit denen? Da wird die Vaterschaft sozusagen nach außen hin völlig verweigert. Mhm. Nicht? Und das ist tausendfach der Fall in Österreich und Amerika und überall. Nicht?
Mhm. Okay.
Also da kommt durch das Zölibat, durch das Pflichtzölibat, kommt der Priester eigentlich in eine riesige Zwickmühle und wird falsch dadurch. Also zum Lügner muss er werden. Offiziell zum Lügner. Das Zweite möchte ich sagen, die Predigten heutzutage, die sind fast zu 100%, wie ich es sehe, nullwertig. Sie sagen nichts mehr, was anwendbar ist für das Leben. Sie quasseln dahin, Bibelgequassel und Höllengerassel. Aber nichts mehr inhaltlich. Man kann nichts mehr mitnehmen. Die Leute schlafen ein dabei. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr umsetzbar, weil sie selber so schuldig geworden sind. Okay. Danke.
Gut. Das ist jetzt sozusagen zu Autorität, Sexualität ein neuer Aspekt. Die Frage, sind die Inhalte, um die es geht, überhaupt, werden die noch transportiert? Also das, worum es im Kern geht jetzt. Wonach diesen ganzen
Inhalte.
Genau, was sozusagen die Seele nährt. Bitte.
Fragen an Sie, auch an Sie, Herr Winkler. Wenn ich jetzt eine gute Idee habe, oder und ich wäre Katholik, wie könnte ich da meine Idee einbringen in die Kirche? Nicht zu den Themen Zölibat, sondern zu dem, was Sie gesagt haben, pro Leben. Und eine Frage an Sie noch ist, wenn Ihre Theorie stimmt, dass die Kirche zurück in das Vatikanum will, was erhofft sie sich davon? Was bringt Ihnen das? Wieso wollen die das so machen?
Okay, nehmen wir die eine Wortmeldung da drüben von der Dame noch dazu. Bitte.
Zurück zum, also hinter das Konzil, das erleben wir jetzt in unserer Pfarre. Wir haben das Neokatechumenat und das ist ganz schlimm und das funktioniert wirklich so. Das ist an und für sich, sollte es Erneuerung durch die Gemeinde irgendwie sein, aber es ist so, dass das wirklich auf diesem Kurs geht. Und wir haben nichts zu reden und die Predigen, wie da, ich weiß nicht, wer gesagt hat, das ist wirklich die Katastrophe schlechthin. Es ist, der Teufel schaut überall hervor. Dann ist, wir sind nur böse und schlimm und weil du böse und eben schlimm seid, deshalb musste Christus sterben. So bitte diese Ostermessen für Kinder. Ich meine, das möchte ich ja nur gesagt haben. Also wir sind auf dem besten Wege dorthin und weder unser Herr Bischof noch sonst irgendeiner will uns so quasi helfen. Die sind alle auf der Linie.
Okay.
Danke Ihnen, Sie haben schon Artikel geschrieben für Heiden am Donnerstag und ich hoffe, Sie machen da weiter.
So, jetzt haben wir das ganze Bündel auf dem Tisch liegen, würde ich einmal sagen. Jetzt schauen wir, was davon können wir noch ein bisschen genauer anschauen.
Nee, da kann man unendlich viel machen, aber das Einfachste, so wenn Sie mich so fragen, wenn ich bete mit meinen Klienten, wenn sie wollen, mit dem Teil, der will, zum Beispiel Stundengebet, Stückel davon, ne? Ganz hochoffiziell vom Konzil. Und dann erkläre ich eben die Psalmen und so. Und das singen wir auch fest, wie der Papst Paul wollte, dass man singt. Ne? Und das ist eine Ding. Die Sonntagsgottesdienst, Sonntagseucharistie, da laufen die Leute, die ich kenne, zur Caritas, sind die obdachlosen Gottesdienste, weil sie sagen, da ist irgendwie die Begegnung mit Gott leichter möglich als in diesen gepflegten großen Gottesdiensten, die sonst wo sind. Das kann ich nicht beurteilen, aber die Leute machen das. Die Jugendlichen von den Leuten, die ich gehe, gehen alle miteinander nicht in die Kirche, inklusive meiner eigenen Töchter, was mich sehr kränkt, aber ich kann da, also was mich zumindest kränkt, aber ich weiß dagegen nichts zu machen. dass die Bildung, die religiöse, aus irgendeinem Grund, ob es nun der Religionsunterricht ist oder was noch alles wirklich im Argen ist, kann jeder von Ihnen sie feststellen. Wenn Sie irgendjemand sagen, im 7. Evangelium nach Honolulu ist Folgendes, sagt er, interessant, wo kann man das kaufen, ne? Zum Beispiel. Und jetzt ist das natürlich lächerlich, es ist kein wichtiger Punkt. Aber wenn man zum Beispiel so jemanden in einen Kirchenraum führt, so könnte man gerade so gut in einen, ich weiß nicht was, führen, der versteht überhaupt nichts von dem, was er rundherum sieht.
Aber Herr Dr. Bickert, vielleicht darf ich das kurz zusammenführen, was die Wortmeldung war, sozusagen, wenn die Kirche tatsächlich zurückgeht, was erwartet sie sich dann? Und tatsächlich gibt es ja, muss man das ja auch ernst nehmen, die Frage, wie kann man denn das, worum es geht beim Glauben, also nicht jetzt beim Zölibat und so weiter, sondern wirklich beim Glauben, wie kann man denn das sozusagen zu den Menschen bringen. Wie kann man überhaupt über das reden heute? Und da gibt es eben dann Versuche mit Neokatechumenat oder mit Movimenti oder sowas, weil man der Meinung ist, über diese Art würde die Botschaft zu den Menschen kommen. Ist das tatsächlich so ganz daneben, dass Menschen von heute wegen all dieser Themen, wegen Autorität, wegen Sexualität, einfach auf diesen Schienen gar nicht reagieren? Oder ist Ihre Seele schon ganz woanders und daher gar nicht für diese Form aufnahmefähig?
Ich glaube, die Seele ist woanders und zwar gewaltig woanders. Und wir wissen nicht, wie man sie wieder zurückkriegt, unsere und die der anderen. Und man kann ja auch nicht sagen, da lese ich ein Methodikbuch und dann weiß ich, wie man das macht. Das funktioniert so gar nicht. Sondern da muss man an Kontakt und Begegnung arbeiten. Jeder an sich. Es ist wirklich unmöglich eigentlich. Weil man kann halt hinter jedem Menschen einen Pädagogen oder einen Therapeuten aufstellen und sagen...
Die Therapeuten wird es freuen, oder? Ein großer Aufschwung.
Es ist ehrlicherweise fast nicht auszuhalten, diese ewige Belehrung dieser Art, die da auf die Bevölkerung niederrieselt. Das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Ich finde, die Kirche müsste nur die Frauenfrage in seinem Sinn, das geht ja mit einem Federstrich zu lösen. Der Rest ist eine Sache der Diözesen und der Organisation. Ne? Das ist nicht einmal so eine Sache der Finanzen. Und ich würde die Sexualmoral dahingehend reformieren, dass sie kurzerhand sagt, liebe Brüder und Schwestern, entscheidend ist Glaube, Hoffnung, Liebe, Gott mit euch. Aus. Es ist nämlich nicht im Detail mehr lösbar. Es ist wirklich nicht mehr lösbar. Also mit allen Spielarten der Sexualität und die tausend Wenn und Aber, sie tun immer irgendjemand Unrecht, wenn sie sich stark machen. Und sie brauchen lang, bis man jemanden begreift und diese kühnen Behauptungen von Natur, also ist niemand homosexuell wie der ihr Weihbischof da unten, das ist leicht gesagt, das hört sich toll an, wir wissen es schon, wie es richtig ist. Nur passiert das so nicht. Ne? Auch mit der Ehescheidung. Man muss endlich begreifen, dass wir eine Ehedauer von 30, 40 Jahren haben und zur Zeit Jesu gab es eine von 2 Jahren. 2 Jahre können es leicht mit wen auskommen, aber nicht 30 und 40 Jahre. Ne?
Oh ja.
Daher soll man endlich aufkönnen. Ich bin auch, ja. Aber es ist auch noch das. Man muss endlich auch den Mut haben, das kirchliche Eherecht radikal auszuputzen. Es ist ja doch zu lachen, dass Leute mit 3 Kindern als ungültig erklärt werden. Ne? Das war irgendwie von Anfang an keine Ehe. Eine Nicht-Ehe mit 3 Kindern sitzt davor. Und diese vielen Unstimmigkeiten, die alle aus juridischen Gründen sind, nicht aus Gründen der Praxis,
okay. Die kann ausräumen. Also Dr. Picker ist sich mit Peter Paul Kasper eher einig. 2 kleine Federstriche und wir erleben uns leichter. Herr Dr. Winkler?
Also jetzt kennen Sie die Antwort schon, nicht? Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich glaube, es müssen oder es dürfen diese Movimente und die Neokatechumen, was es alles gibt, die dürfen, glaube ich, oder sollen miteinander existieren, mit Gruppen der katholischen Aktion und mit Pfarrgruppen, was es immer gibt. Also ich glaube, wir brauchen da keinen Streit, wer sind die Richtigen. Also zu tun gibt es in der Kirche, glaube ich, genug und also Platz sollte, glaube ich, für alle sein. Ich wundere mich nur, ich gehe jetzt seit 60 Jahren regelmäßig in die Kirche, ich habe noch nie eine Höllenpredigt gehört, aber wirklich noch.
Aber das ist eine Leistung.
Also ich habe das noch nie gehört. Ich war in einem katholischen Internat, auch dort sind keine Höllenpredigten.
In Seckau waren sie.
Höllenpredigten.
Das habe ich gesagt.
Sie haben etwas gesagt, was mich sehr geärgert hat. Sie haben gesagt, Bibelgerassel.
Also nein, Bibelgequassel und Höllengerassel.
Das ist noch schlimmer. Bibelgequassel ist auch schlimm.
Herr Dr. Winkler, darf ich Ihnen auch diese eine Frage nur einmal vorlegen? Wenn die Kirche zurückgeht, was erwartet sie sich oder was erhofft sie sich vielleicht sogar?
Ich glaube nicht, dass sie zurückgeht. Die Frage habe ich am Anfang beantwortet. Okay. Ich glaube nicht, dass die Kirche zurückgeht.
Okay.
Sie kann überhaupt gar nicht zurückgehen, glaube ich. Sie kann definitionsgemäß, sie kann gar nicht zurückgehen, sie tut es auch nicht.
Okay. So, der Kepler-Salon schließt normalerweise um 9. Jetzt werden wir ein bisschen überziehen, aber ich nehme nur ein paar Wortmeldungen und dann machen wir eine Runde und Sie können ja gerne noch informell weiter diskutieren. Bis 9 gibt es noch die Gelegenheit. Da hinten war eine Wortmeldung und dann Sie noch und Sie. Noch welche, dass ich alle sammle?
Bis halb 10 geht.
Na, Sie haben um 9:45 Ihren Zug, Herr Dr. Winkler.
Also 9:45.
Viertel nach neun.
Also hier sagt es ja.
Okay, was zum Trinken, bitte.
Mir drängt sich der Verdacht auf, dass die Kirche durch verschiedene ihrer Maßnahmen versucht, Macht auszuüben. Insbesondere durch die sexuellen Maßnahmen und des Weiteren dadurch, dass sie Frauen gut oder dumm machtet etc.
Also Thema Machtausübung. Okay, gut. Entschuldigung, Sie waren zuerst, damit ich irgendwie.
Ich wollte noch den Herrn Dr. Picke fragen, warum wollen Sie überhaupt Leute zurückführen in die katholische Kirche? Die Katholiken schneiden kein Jota besser ab als andere. Im Gegenteil, die haben Normen, an denen sie gemessen werden können, und da schneiden sie extrem schlecht ab. Und ein zweites, ich habe gerade einen Artikel über Obamas erstes Buch veröffentlicht und da schreibt er drinnen ganz eindeutig, es gibt überhaupt kein Zusammenkommen zwischen Vernunft und Glauben. Und die, die den Glauben vertreten, die sind so erstarrt, dass es auch keine Gespräche gibt.
Naja, ist recht, so denkt er halt. Das muss ja noch nicht wahr sein, hoffentlich ihr das hier ein bisschen. Ne? Das wäre auch nicht schlecht. Warum ich das überhaupt will, wenn man die Glaubensgestalt des katholischen Christen als seine eigene erwählt, dann müssen sie die Kirche lieben. Das müssen sie zumindest probieren. Es geht nicht anders, weil die historische, wie soll man das sagen, das Evangelium kommt auf diese Tour zu ihnen, die Sakramente kommen auf diese Tour zu ihnen. Ob die Leute, die ihnen das geben, blöd oder nicht blöd sind, das ist ein anderes. Das, was mich erschüttert, ist, dass man lange Zeit braucht, bis man einigermaßen zum Gebrauch der Vernunft kommt, der persönlichen, und dann stirbt man eh bald. Und dazwischen jetzt ist eine kurze Zeit, und wenn man da nicht öffentlich auftreten kann, oder irgendwie fällt man unter den Tisch. Aber es ist wirklich, bis ein Bischof endlich ein reifer Mann ist, wie zum Beispiel der alte Kardinal König, vergehen halt 75 Jahre, was soll man da jetzt machen? Ne? Mhm. Und ich weiß auch nicht, was man dagegen tun soll. Vielleicht Ämter rotieren. Aber ich kenne wirklich eine Reihe von Bischöfen, das sind nette, verständliche Menschen, mit denen man wirklich, die sind nicht unehrenhaft und gar nichts, manche sind Schlawiner, aber das sind wir auch.
Geht's, ne? geht's um die Macht, Herr Dr. Bicker?
Bitte?
Geht es um die Macht?
Ja, das geht uns allen um die Macht, sonst sind wir ja sofort gestorben. Wir müssen ein gewisses Ausmaß Macht haben, um überhaupt uns im Leben halten zu können.
Um die Qualität geht es, nicht um die Macht.
Ja, Ihnen, weil Sie eine Pension vielleicht schon haben oder so irgendwie. Aber normalerweise muss der normale Mensch muss ein gewisses Ausmaß Macht haben, das er verwalten kann. Und ich bin aus politischen Gründen dafür, dass er das ja tut und angreift und nicht wartet, bis jemand anderer die Macht in die Hand nimmt, die ihm eigentlich selber zustehen würde. weil es auch zur persönlichen Reifung gehört.
Könnte man dann die Frage des Herrn so weiterführen, dass Sie sagen, natürlich geht es um Macht, aber es geht um Machtverteilung. Wie ist die Macht verteilt?
Ja, wir haben ja eine Riesendebatte in der Gesellschaft und die ist wirklich gut.
In der Kirche.
In der Kirche, ja, die ist schon sehr gut. Wenn Sie Jahrhunderte denken, was wir diskutiert haben und überlegt haben, das ist eine Gipfelzeit, an der wir leben. Sie schaut nur ganz katastrophal aus. Aber niemals noch war es, dass man so offen und so vielfältig miteinander sprechen konnte. Fällt Ihnen das sicher auf, wenn Sie an die Geschichte denken.
Gut, also bitte.
Wenn ich das mir jetzt so anhöre, ist es mir irgendwo leid und darum, dass diese Stimmung, diese erfüllte Christenheit, dass so negativ jetzt für mich rübergekommen ist, dass man ganz an dem, was uns eigentlich der Glaube vermittelt und eigentlich als Hilfestellung gibt, dass ich da so viel Enttäuschung höre. Und wenn ich dann höre, ich schaffe es nicht, dass meine Kinder in die Kirche gehen, ich höre von Botschaften in der Kirche, die dort überhaupt nichts zu tun haben, dann gehen wir doch bitte in die Kirchen. In Zeiten der Mobilität kann es doch nicht die Frage sein. Ich weiß schon, ich wohne auch in einem Gemeindeverband, wo ich mit meinen Freunden eben beisammen sein will. Aber ich habe es auch anders schon erlebt und bin dann auch ausgewichen. Es gibt die Möglichkeit auszuweichen und in Kirchen zu gehen, wo man sich wohlfühlt, wo man das bekommt, was man sich erwartet und wo es einem auch gelingt, Kinder dafür zu begeistern, Jugendliche zu begeistern. Und wenn wir ein bisschen rumblicken, es ist nicht so, dass die Jugend sich nicht das sucht, was sie braucht und wo sie ehrlich das findet auch, was sie weiterhilft und weiterbringt. Ich glaube, das geht ein bisschen bei dieser Diskussion unter. Ich glaube, man kann schon positiv auch in die Zukunft blicken. Man muss nur diese Themen Macht bzw. Machtmissbrauch kommt, ganz deutlich ansprechen auch.
Okay. So, eine letzte Wortmeldung und dann schließen wir langsam unsere Pforten.
Ich weiß noch immer nicht, was die Kirche ist, aber vielleicht können Sie mir erklären, um was es in dieser Kirche geht. Sie haben gesagt, um diese Themen, die diese Leute hier ansprechen, die scheinbar nicht dazugehören, geht es scheinbar nicht. Es gibt viel wichtigere Themen. Können Sie ein paar von diesen aufzählen, außer pro Leben? Was wäre noch wichtig für die Kirche, wer immer das auch ist?
Also jetzt verweise ich gerne auf den Dr. Pick. Dr. Pick hat, glaube ich, eine sehr schöne, Anfang seiner letzten Stellungnahme, eine sehr schöne Definition von Kirche gegeben. Dass die Kirche, Gesellschaft von lauter Einzeltätern sozusagen und den Glauben kriegen wir nur vermittelt durch die Gemeinschaft, die Kirche ist. Und da ist auch, glaube ich, die Macht, ich beantworte das in eine andere Frage auch noch mit, die Machtfrage, glaube ich, ist natürlich zwischen Menschen immer vorhanden, das ist jetzt aus psychotherapeutischer Sicht gesagt worden, stimmt ja, aber ich glaube, wir erleben doch alle nicht mehr, dass irgendjemand in der Kirche Macht in dem Sinne hat, dass er anderen was anschaffen kann. Es muss alles diskursiv. Gewisse Strukturfragen sind in der Kirche, sind halt einmal am Tapet. Ich plädiere nur jetzt zum fünften Mal, sich an diese Strukturfragen nicht festzuklammern, weil das frustrierend ist und ergebnislos ausgeht. Noch einmal, aber auch heute muss sich alles, was von Kirche kommt, oder was von Kirche, wir agieren mit zwei verschiedenen Begriffen, aber was von etwa von den Bischöfen oder was kommt, muss alles argumentiert werden, muss nahegebracht werden, sonst kommt es nicht an. Nicht? Das versuchen sie ja alle, mehr oder weniger gelungen oder mehr oder weniger gut. Aber was ich glaube, die Kirche, da hinten ist ein Versuch gemacht worden, die Antwort an Sie. Was ist die Kirche? Die Kirche ist jene Gemeinschaft von Leuten, die an Jesus Christus, an seinen Tod und seine Auferstehung glauben, die das feiern. Das halte ich, glaube ich, für einen wirklichen Aspekt, der der heutigen Gesellschaft sehr abgeht. Es wird Festerl finden immer statt, aber eine Feier von der Dichte und dem Gewicht und der sozusagen existenziellen Wichtigkeit und letztendlich wichtig mit der Eucharistie, das gibt es nirgends sonst. Also das heute, da ist schon, glaube ich, was da. Und das spüren zum Beispiel junge Leute, spüren das ja. Nicht? Also ich bin ja in einer Pfarre in Wien, wo es eine riesige Jugendgruppe gibt und wo ich das dauernd erlebe, dass wirklich, dass die davon leben und mitleben mit den Erwachsenen. Also ich glaube, das ist ein kleiner Versuch, etwas davon zu sagen.
Schlusswort, Herr Dr. Bicker. Ich würde ganz gern noch einmal ganz zum Schluss die Wortmeldung der Dame da aufgreifen. Entschuldigung, dass ich ihren Namen nicht kenne und das jetzt so unbeholfen sage. Welche Perspektive können wir jetzt unserem Thema geben? Wo kann man jetzt liegen wir 35 Jahre, na, 45 Jahre nach dem Zweiten Vatikanum. Sie haben am Anfang gesagt, was das Vatikanum war, sozusagen eine große Vision. Wenn man jetzt sagt, 45 Jahre danach, was kann eine Vision nach vorne sein? Und an Sie würde ich dann dieselbe Frage zum Schluss noch stellen.
Wen fragen Sie es mir?
Ja, Sie. Mhm.
Ja. Na, es tut mir leid, es bleibt mir nichts anderes übrig, als konservativ zu sein, ganz. Weil es geht um eine Glaubensgeschichte. Ich warte auf die Vollendung der Welt und da tue ich, wo ich kann, mithelfen. Anzeichen dieses Prozesses ist die zunehmende Entdämonisierung der Gesellschaft. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Mir wird aber gesagt, ich sei zu naiv, was mag sein. Das weiß ich nicht. Also ich sehe das aber so. Und dort, wo die althergebrachten Dämonen sie zurückziehen, zieht heute die Medizin, die Pädagogik, die Psychotherapie ein. Und man muss sich doch klar machen, dass vor 500 Jahren oder die Hexen gebrannt haben. Und wie schwierig das war, diese Hexenverbrennung irgendwie zu stoppen. Und das hat natürlich die moderne Medizin zusammengebracht und die moderne Naturwissenschaft und eigentlich nicht die Kirche. Die Kirche war in sich so verfangen, dass sie das nicht konnte, obwohl es Leute gab, die das versucht haben. Das ist nur ein kleines Beispiel. Das zweite ist die Entwicklung des Menschen und der Beginn der persönlichen Ich-Du-Liebe. Das ist überhaupt der Anfang. Die ganze Geschichte mit der Ehe, die hat einen ganz anderen Hintergrund. Ne? Und drittens die Materie. Das alte ein Anliegen des Théâtre de Chardin. Wir tun da gerade so, wie wenn das wurscht wäre. Das ist aber überhaupt nicht wurscht. Und ich glaube, in vielen kleinen Initiativen, wie zum Beispiel Schöpfungsverantwortung, blickt es durch. Und das schaut oft lächerlich aus. Aber es ist ein richtiger Punkt. Das alles unter den Strich stimmt mich optimistisch. Und ich sage, also ob wir es jetzt Kirche nennen oder Psychotherapie oder Medizin oder was weiß ich, irgendeine Art positive Bewegung fürs Leben, es spielt sich aber dasselbe ab. Und das ist das, was mir Zuversicht gibt. Und irgendwann, denke ich mal, wird Christus hervortreten. Wenn ich dem Römerbrief traue, dann, wann Israel zu Christus findet. Ne? Mhm. Steht das?
Herr Dr. Winkler.
Davon gebe ich nicht sein.
Die Vision.
Das darf nicht sein. Ich würde sagen, dass ich baue jetzt darauf auf. Ich sage zu allem, was ich jetzt gehört habe, ja, außer, glaube ich, dass das Christentum ist die Befreiung von den Götzen. Und zwar auch die Befreiung von den Götzen, auch der Psychotherapie, auch die, vom Götzen des Geldes, die Götzen der anderen Religionen, die Götzen des Unglaubens, auch der Unglaube ist sozusagen eine vergötzte Form heute. Also und davon befreit das Christentum. Ich glaube, das ist die Vision und ich glaube, dass das für die heutige Gesellschaft, für die heutige Welt von größtem Interesse ist. Und schließe mich da an, sozusagen die moderne Vernunft ist an vielen Bereichen an ihr Ende gekommen und sozusagen wartet auf eine Botschaft, die sagt, über die Vernunft, die heutige moderne Vernunft, gibt es noch was hinaus, was mehr ist, was eine eschatologische Dimension hat. Und das ist aber heute schon erlebbar. Das ist alles, wenn wir die Eschatologie sozusagen hinaus verlegen würden, auf die letzten Zeiten, dann ist sie keine. Das muss jetzt beginnen. Mhm. Da hier.
Okay, wie immer, die Zukunftsforschung klingt so ähnlich wie unser Schluss. Schön, aber wir wissen nicht, ob es tatsächlich so werden wird und wie es werden wird.
Ob es weiß.
Das ist der Witz der Zukunft. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Dr. Bicker. Vor einer Woche war er noch im Krankenhaus. Er hat, darf ich das sagen, am Telefon gesagt, er ist plötzlich rekrutiert und hat am Blinddarm noch operieren lassen müssen, obwohl das eigentlich was ist ja für Kinder. Aber Sie sind Gott sei Dank wieder so weit hergestellt, dass Sie heute bei uns sind. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass von Dr. Bicker auch zwei Bücher hier sind. Die können Sie, wenn Sie möchten, erwerben. Das eine heißt Heiliger Spagat, ein Handbuch für das die Kirche begehrende Volk. Und das andere ist eigentlich die Lebensgeschichte im Wesentlichen des Dr. Richard Bicker, das Ende vom Lied. Beide Bücher sind hier. Herr Dr. Winkler hat jetzt kein Buch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir eines anbieten müssten. Sie sind gerade dabei.
Kein kirchliches.
Okay. Ich darf Sie auf die nächsten Kepler-Salons noch hinweisen. Am kommenden Mittwoch wird diskutiert, da gibt es einen sogenannten City Science Talk, über die Ästhetik des Energiesparens. Hier um 19.30 Uhr und am kommenden Sonntag um 10 Uhr die Stadt als Partitur, Musik in Stadtraum und Ritual bei den Newa im Kathmandu-Tal. Ganz was Besonderes. Also noch einmal, Herr Dr. Bicker, Herr Dr. Winkler, vielen Dank fürs Kommen, fürs Diskutieren und Ihnen noch einen angenehmen Abend. Dankeschön.
Ja, klar, ja. Nein, ich muss dann